3, 2, 1. Ah, stopp, das war das Falsche. Okay. Nein, alles gut, alles gut.
Nee, das nehmen wir auf, das nehmen wir auf, Kletter. Das nehmen wir auf, alles
du,
klar.
Du ja, mit deinem neuen Spielzeug, ne?
Dann, genau, mein neues Spielzeug und jetzt kommt das Intro.
Coach Potatoes.
Hallo liebe Potato Heads, heute wieder ein neuer Talk. Ihr habt schon gehört, der Geld hat ein neues Spielzeug. Haha, ist das schön, Männer und Technik. Oh ja. Da guckt der Carsten ganz neidisch, ne?
Ja, vor allem die ganzen Probleme, die wir die letzten 3 Stunden hatten mit dem Ding.
Aber jetzt läuft es wie geschmiert. Und wir haben heute wieder ein Grand Senior des Berliner Football. Es freut uns sehr, dass es heute geklappt hat. Heute mit dabei ist unser geschätzter Volker Herzberg. Hallöchen.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht es dir, mein Lieber?
Sehr gut. Sehr gut tatsächlich. Zurück ins Leben, ne? Dass man so nach Corona, Stillstand und dieser Sämigkeit des Lebens so langsam wieder in Schwung kommt. Ist so ein bisschen wie auf der Wiener Walzerbahn auf dem Rummel, ne? Wenn du erstmal Schwung hast, dann geht's wieder.
Langsam wieder dann, warm werden, ne?
Genau, da müssen wir
hinkommen. Sämigkeit des Lebens ist so ein schönes Bild, finde ich.
Wobei ja zu befürchten ist, dass es vom Herbst wieder schlimmer wird.
Ne? Nein. Einfach nein. Okay. Positives Denken. Einfach nein, ja. Nein. Keine Sämigkeit mehr. Ich habe keinen Bock mehr.
Das stimmt. Schön ist es nicht gewesen. Ja.
Nee. Ja. Ich möchte nicht wieder vor jedem Training so ein, weiß nicht, eine Klobürste in die Nase rammen müssen.
Ja. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber das liegt ja auch an uns, ne? Also ich muss sagen, das Leben hat sich ja verändert seit dieser Pandemie, auch in eigener Hygiene-Hinsicht. Ne? Und was man früher gar nicht so gedacht hat, ist jetzt selbstverständlich geworden. Und der eine oder andere Handgriff tut mir, glaube ich, oder tut uns als Gesellschaft auch ganz gut. Aber sei es drum.
Ja, man musste viele Veränderungen hinnehmen, aber ich bin ja schon mal froh, dass es für uns im Football eben halt auch wieder eine normale Saison gibt. So eine Notsaison wie letztes Jahr, wo keiner genau wusste, woran sind wir jetzt. Wobei ich es aber auch ein bisschen seltsam finde, dass es überhaupt keine Maßnahmen mehr gibt im Berliner Football. Also die wurden ja irgendwann mal eingestellt, ohne offizielle Ansage. Und trotzdem, also wir haben die Situation, dass Corona sich ausbreitet, aber es wird kein Test zum Training oder zum Spiel verlangt. Ne? Und jetzt haben wir Teams, die müssen sie müssen wegen Corona absagen und müssen trotzdem eine Verbandsstrafe riskieren.
Um Berlin zu roasten, Nordrhein-Westfalen, andere Landesverbände haben auch nichts. Aber okay.
Ja, die Gesellschaftsform ist ausgelegt auf einen liberalen Freiheitsgedanken und man appelliert appelliert einfach an die Vernunft der Menschen und das ist ja das, was dieses Land ja eigentlich auch auszeichnet, ne? Dass man eben eigentlich denken kann, was man möchte, dass man leben kann, wie man möchte und in solchen Momenten tritt es eben auch zutage und dann wird es eben manchmal auch negativ, weil du eigentlich ein paar wenige hast, die vielleicht gegen die Regeln verstoßen oder ein paar wenige, die sich für die Regeln nicht interessieren, aber das ist echt eine grundsatzpolitische Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben. Denke eher nicht, weil
wir wollen ja ein bisschen entspannter über Football reden.
Wollte ich gerade sagen, das haben wir die letzten paar Male, als wir mit dem Podcast angefangen, ja schon mal gehabt. Ne? Es gab halt Trainer, die haben sich um die Regeln extrem gar nicht geschert. Andere haben sie extrem gelebt. Ich bin froh, dass wir eigentlich sie nicht mehr haben, damit wir uns damit nicht mehr befassen müssen. Aus diesem Blickwinkel bin ich froh.
Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich muss man es hinter sich packen und auch diese ganzen Grabenkämpfe auch begraben, ne, in der Hoffnung, dass wir da wieder ein Stück weit zusammenwachsen, denn es hat schon gesamtgesellschaftlich tiefe Gräben gerissen, ne? Und schön ist das nicht. Also
Volker, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, du bist ein Grand Senior des Berliner Football. Seit wann bist du dabei?
Seit 1989, war ich sogar schon 24 Jahre alt und kam aus dem Kampfsport, war im Karatelager unterwegs und da hat mich ein Polizistenkollege, ich bin Polizeibeamter, angesprochen, ob ich Lust hätte, Football zu spielen. Ich hätte die Größe und das Gewicht dafür und offensichtlich ist man naturell so im Kampfsport, im Kontaktsport gelegen und da habe ich mir das angeguckt und bin nach dem ersten Training direkt eingetreten und habe dann auch sehr, sehr schnell bei den Rebels Fuß gefasst.
Das finde ich ja sehr interessant. Moment, Kampfsport, Berlin, 80er. Mhm. Hat man nicht da noch einen Coach in Berlin gehabt, der irgendwie mit Karate zu tun hatte? 80er Jahre?
Bestimmt, ganz bestimmt. Also da bin ich ganz sicher. Das sind jetzt, das glaube ich. Also das war ja auch so alte Westberliner Szene, ne? So Kampfsport, das war, ja, war so eine kleine Szene. Und da haben schon ein, zwei Leute zum Football gefunden, ja. Das war da auch wieder legal, irgendwas zu machen.
Ja, hat auch gut geholfen, ne? Die Kampfsporterfahrung, ne? Bis ein Schiedsrichter kam und hat gesagt, nicht treten.
Ja, aber das war ja auch toll, ne? Eine ganz neue Sportart von Grund auf zu lernen und trotzdem noch die Chance zu haben, trotz des hohen Alters, in Anführungsstrichen von 24, da noch in die Bundesliga zu kommen. Ne? Das ist ja was bei anderen Sportarten nicht mehr möglich gewesen wäre. Ich habe im Winter immer Handball gespielt, um die footballlose Zeit oder footballfreie Zeit zu überbrücken. Aber da wäre eben kein Sprung mehr in die höheren Klassen möglich gewesen. Ne? Und beim Football war das eben noch so ein breites, offenes Feld, dass man da mit einer gewissen Chuzpe doch noch relativ weit kommen konnte. Ja, das war schön.
Was hat dich denn beim Football so gecatcht, dass du dabei geblieben bist?
Also die Ehrlichkeit des Kontakts. Tatsächlich. Es war so, dass der am Boden lag, verloren hat. Ne? Also es gibt ja andere Sportarten, wo eine gewisse schauspielerische Qualität dafür sorgt, dass du einen Freistoß oder einen Elfmeter bekommst. Und das ist ja so, ne? Und ganz klar. Und beim Fußball war das so,
dass... Ich möchte aber einwenden, dass das mittlerweile auch Einzug bei uns hält.
Ja, das kann sein, das stimmt. Aber also das ist einfach so, dieser Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, das will ich gar nicht ausschließen. Und diese Ehrlichkeit, diese Ruppigkeit und dann danach auch so eine tiefe Entspanntheit zu bekommen. Ne? Also dass man nach diesem Sport so grundtiefenentspannt nach Hause fahren kann und man einfach, ja, blaue Flecke hat, aber auch das muss man ja mögen, so, ne? Muss man ja eine gewisse Art dafür haben. Und man konnte einfach danach... Ja, das war der Tag anders, war schön. Also ich habe das sehr gemocht und finde es total traurig, dass Altwerden nichts für Feiglinge ist und dass man heute wirklich nur noch an der Seitenlinie stehen kann und zuguckt. Ja.
Wenn ich mich recht erinnere, bist du ja auch das eine oder andere Mal bei den Bears aufgeschlagen. Wie kam es denn dazu? Also ich weiß, ich war damals in der Jugend gewesen, ja. Und dann wurde uns... Volker Herzberg als Head Coach wärmstens angekündigt. Dann hat es aber kurzfristig doch noch eine Position bei den Rebels gekriegt. Aber ich weiß, du warst öfters bei den Bears gewesen. Ja. Ich glaube, das waren nochmal genau. So zwei Herzen, die in dir geschlagen haben.
Naja, das war so, dass ich 94 die erste kleine Trainerstation bei den Thunderbirds angefangen habe und da auch so für diese Seite des Lebens mich interessiert habe, ohne großartig zu wissen, wie das geht und auch nicht zu vergleichen mit heute, mit dem hochgerüsteten Football von heute. Mein erstes Playbook habe ich auf einer Schreibmaschine geschrieben, tatsächlich mit X'en und O's, ne? So, also wirklich X und O, so wie man es auch sagt. Und habe da bei den Thunderbirds gecoacht. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann gab es den Wechsel zu den Bears für ein Jahr, das war 98, 99 in dem Dreh. Ich kriege das jetzt aufs Jahr nicht genau hin und habe da dann quasi meine nächste Station machen können und wurde von Ecki Rankel angesprochen, der mich gebeten hat, in dem Jahr 2000 zu der Rebels Jugend zu kommen. Er hätte da einen ganz starken Jahrgang am Start. Und er bräuchte noch einen Offensive Coordinator. Er möchte mit den Jungs um die deutsche Meisterschaft spielen. Und
das war natürlich. Ist im Jahr 2000 nicht sogar auch noch Bernd Gottschalk und Ralf Pfeiffer zu der Rebels Jugend gestoßen?
Genau. Genau die beiden waren dabei. Das war eine unglaubliche Unit für diesen Zeitpunkt, ne? Muss man ganz klar sagen. Ralf Pfeiffer und Bernd Gottschalk und fehlen mir wahrscheinlich noch zwei, drei Coaches. Das ist wiederum die Gnade des Alters. Und da sind wir tatsächlich dann in dem Jahr auch deutscher Meister geworden in der Jugend. Und das war unfassbar schön, ein unfassbares Erlebnis, so, ne? Mit einmal so die beste Mannschaft Deutschlands zu sein. Und ja, das war dann tatsächlich dann auch der Grund zu sagen, ja, was machen wir denn mit den Jungs, die jetzt deutscher Meister geworden sind? Und da hat dann der Verein, die Rebels, gesagt, naja, wir haben keine Männermannschaft mehr, weil die hat sich 99 aufgelöst.
Ich kann das sagen, das war doch dieses Jahr, wo sie in der zweiten Bundesliga unbedingt aufsteigen sollten.
Ganz genau.
Wollten und das hat dann Paderborn
ganz genau. Gewollt. Ganz genau, super, du kennst dich aus, das ist großartig, weil das meine Erinnerung stärkt. Aber du hast vollkommen recht, Paderborn war da besser gewesen und wir sind in der zweiten Liga geblieben und da hat der Sponsor gesagt, das lassen wir. Ja, sind noch Geld jetzt und.
Ich erinnere mich nämlich dran, also 99 war ich noch bei der Rebel Zoom gewesen und anfangs hatten wir, glaube ich, noch irgendwie 4, 5 Trainer gehabt. Ecki war einer davon. Mhm. Mitten in der Saison sind irgendwie alle Coaches bis auf Ecki halt abgehauen. Ja. Der ist noch dabei geblieben und dann haben wir es bis ins Halbfinale geschafft.
Ja.
Und dann habe ich noch so das Wintertraining mitgemacht, um dann bei der Jugendauswahl mitzumachen. Dann musste ich 2000 zur Bundeswehr und 2001 wurde ja dann die Rebels-Männer wieder reaktiviert. Die haben ja dann in der vierten wieder angefangen und wir haben zusammen gespielt in der Offense-Line.
Ganz genau, ganz genau. Das war super. Das war also eigentlich kann ich auflegen. Danke für die Erinnerung, Max. Ganz genau so war das, Kälte. Das war 2001 das Problem, dass wir keine Männermannschaft hatten, aber ein paar Jugendspieler, die deutscher Meister waren und die, die schon wissen, wo sie mit der rechten Hand einen Hintern finden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen sich die Alten die Schuhe wieder anziehen. Und dann haben Spieler wie ich, oder die eigentlich ja schon, überleg mal, da war ich 35, haben gesagt, nee, das machen wir. Da fangen wir nochmal an. Und dann hat es wieder in der Kabine nach Schweiz Blut und Tränen gerochen. Großartig.
Ja, es war auf jeden Fall eine dufte Truppe gewesen. Es war eine sehr interessante Mischung zwischen diesen jungen Wilden, die eigentlich von, da waren auch Rookies dabei, die noch von nichts eine Ahnung hatten. Und dann den alten Säcken, die dann sagen, komm, mach mal ruhig, wir zeigen dir, wie es geht.
Ja. Und da hatten wir dann zum Beispiel auch Micha Portier als Trainer.
Ja, der toller Mann.
Super. Ja, Micha Portier hat dann gesagt, okay, pass auf, ich unterstütze euch bei dem Versuch da wieder raus. Und wir sind in der fünften Liga angetreten. Nach 2 Jahren waren wir in der vierten. Nach 2 Jahren, also ich glaube das so, nach 2 Jahren waren wir in der dritten. Und da sind wir aufgestiegen 2007.
Da hast du ja dann auch einen Coaching-Posten danach übernommen, oder? War das nicht
genau,
so?
Genau, da war ich Head Coach. Ja. Da war ich Head Coach und in dem Jahr danach habe ich es dann abgegeben. Ich muss kurz überlegen, das ist echt irre, dass man da so über nachdenken muss. Ja, aber wahrscheinlich, weil das Leben eben auch so vielschichtig ist, hat Boris Rauhut ein Jahr die Männer trainiert und dann kam Kim Kutschi und hat die Jungs wieder nach oben geführt in die Bundesliga. Mhm. Muss man sich vorstellen. Also, Boris Rauhut, der Quarterback.
Wollte ich gerade sagen, der einzige Quarterback, den ich kannte, in den 90er, der mit der Nackenrolle gespielt hat.
Ja, stimmt, Nackenrolle und... aber so eine hohe
Matze Geidel.
Matze Geidel, hier wird er zuhören. Wir haben Jörg Muschig, muss man ganz klar sagen, als einen der härtesten Linebacker.
Igor Zanik ist dann sogar auch noch Trainer geworden. Ne?
Richtig, richtig. Igor Zanik, das waren eigentlich auch alte Bärspieler, die wir in dieser Zeit dann eben auch begeistern konnten, mit uns in die zweite Liga aufzusteigen. Das, was wir dann auch geschafft haben. Brian Flowers als Running Back. Wir hatten eine O-Line auch aus Spandau hatten wir 2, 3, 4 Spieler. Das war wirklich eine gute Truppe. Also, ja. Und dann sind wir tatsächlich 2003, 2004, 2005 und dann sind die Jungs wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Also das war schon eine Erfolgsgeschichte. So, wenn ich mich hier um irgendein Jahr vertue, dann
alles gut.
Der den Fehler findet, kann ihn behalten.
Also ich finde es witzig, weil es erinnert mich an so eine Zeit, da war ich auch gerade bei der Bundeswehr, 99, 2000 und so, wo ich gemerkt habe, so, es schrumpft in Berlin ein bisschen zusammen. Ja, dann gab es auf einmal Magic, die von irgendwo her kam. Stimmt. Die Magic ist relativ schnell verpufft.
Stimmt, ja, es wurde dann irgendwie Wildcats
umgebastelt. Bandits hatten wir noch, würde ich sagen.
Ja, genau. Ist alles auf einmal so zusammengeschrumpft. Mhm. Und das ist etwas, was ich jetzt momentan jetzt zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt wohne, auch so kommen sehe. Es schrumpft jetzt langsam ein kleines bisschen zusammen. Die Blase platzt ein kleines, ganz kleines bisschen. Und
okay.
Aber den Effekt haben wir jetzt ja auch, ne? Die Knights haben sich mehr oder weniger aufgelöst. Die Bears sind auf dem besten Wege in die fünfte Liga. Dann ist halt die Frage, wie lange wird es die so noch geben? Also hier findet ja auch gerade so ein bisschen Verdrängung statt, wieder in Berlin.
Das ist ganz, ganz oft selbstgewähltes Schicksal. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der für uns immer erste Abstiegskandidat, immer, seitdem es sie gibt, sind die Berlin Bullets. Egal in welcher Liga, egal in welchem Team. Und weißt du was? Die Jungs sind 30 Jahre am Start. Ja, die Jungs sind 30 Jahre am Start, das muss man sich mal überlegen. Ja. Die haben es geschafft, mit einer gewissen Vehemenz, mit einer gewissen Beharrlichkeit, trotz der Abwerbeversuche und erfolgreichen Abwerbevorgänge anderer Vereine, immer noch Football zu spielen. Und ich habe mit Coach Falk Kuhnert gerade einen sehr intensiven Kontakt durch unsere Arbeit beim Verband und kann nur sagen, das ist ganz, ganz oft selbstgewähltes Schicksal. Ja, also.
Also wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen gegen die Bullets gespielt mit der Adler Academy und die machen sehr soliden Football. Mhm. mit der Chance, in die dritte Liga aufzusteigen. Ja. Also die mausern sich gerade wieder.
Ja. Und das ist, also deswegen, man kann das gar nicht so festmachen an einem Verein und sagen, also der Verein ist dem Tode geweiht oder so. Das sind Menschen, die dahinter stehen, die was richtig machen oder die Fehler machen. Genauso kann man über die, entschuldigt, kann man über die Berlin Adler sprechen, die da niederlagen in der dritten Liga. Mhm. Und die jetzt in der ersten Liga spielen und sich aufgerafft haben, da haben sich auch ein paar Köpfe zusammengetan, Ideen entwickelt, die umgesetzt und sieh mal da, das geht.
Ja, die Thunderbirds sind ja auch immer so ein Kandidat, die sehr oft totgesagt waren. Mhm. Sie sind jetzt ja das zweite Jahr in der Regionalliga ohne ein Spiel zu gewinnen, aber irgendwie halten sie sich trotzdem und kriegen auch neue Spieler dazu. Also irgendwas machen sie ja trotzdem richtig.
Genau, also man muss, ich kann das ganz schwer für jeden Verein so definieren oder das so runterbrechen, ne, und dann komme ich auf die richtige Lösung. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, wenn es einmal richtig läuft. Und ich habe das 2-3 Mal in meinem Leben haben dürfen und durfte Teil davon sein, wie Sachen funktionieren, wenn alle Rädchen ineinander greifen. Und das ist gar nicht so schwer, es müssen nur die richtigen Rädchen sein. Das ist, wenn du einen Rad zusammenbaust und nur 2 Vorderräder hast, dann wirst du nicht einmal fahren können. Du hast aber eigentlich alles, was du brauchst, aber die 2 Vorderräder passen nicht ans Rad. Und wenn du dann aber mit einmal, gibt es so eine Konstellation, das war 2000 in der Jugend so, oder das war jetzt auch bei den Prospects so, die ich vor 3 Jahren noch trainiert habe, die ja auch immer noch in der Regionalliga spielen, der 2. Mannschaft in der für sie höchsten Liga. Das darf man immer nicht vergessen. Die spielen in ihrer eigenen Bundesliga. Die spielen seit 2011 durchgehend Football. Da hat es manchmal, passt es so. Weißt du, was ich meine, Käthe? Da hast du so einen Trainerstab, da hast du Betreuer, da hast du einen Vorstand, da hast du einen Platz, da hast du alles drum und dran. Dann kommen 2-3 Spieler dazu und dann funzt es. Ja, das ist so.
Ja, aber das hat, wobei es nicht immer einfach ist, die richtigen Rädchen zu finden. Also ich bin ja nun auch schon eine Weile in Berlin unterwegs und hatte dann halt auch oft schon in Trainerstäben mitgearbeitet, wo es halt eben nicht zusammengepasst hat. Ne? Ja, da wollte absolut. Man das Runde ins Eckige, aber irgendwie hat halt, ne, muss halt durchklöppeln, damit es passt. Mhm. Aber dann hast du halt Reibungsverluste. Ne? Und es muss schon, wie du sagst, dann auch, ne, da muss die Chemie passen. Ne? Da muss zusammenkommen, was zusammengehört. Und das ist gar nicht immer so einfach zu erkennen. Ja,
aber das liegt daran, dass der Einzelne sich wichtiger nimmt als das Team.
Richtig,
ja. Ja, das ist nämlich das, was ich mal festgestellt habe. Ne? Berlin ist jetzt ein eigener Kosmos für sich. NRW ist in so einem Flächenstaat, da hast du das Gefühl, wenn 2 Leute es an einem Verein kacke finden, dann gehen sie ins nächste Dorf und machen dann irgendein Team auf. Mhm. Und wo du dich fragst, bitte, warum denn da? Ja, hatten wir es damals gehabt mit, vor über 10 Jahren haben sich alle über die Schiefbahn Riders den Mund zerrissen, die gibt es immer noch.
Ja.
Aber ich sehe immer, das Problem ist halt immer die ganzen Egos. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, in 5 Jahren 6 Vereine hatte und die waren alle blöde.
Naja, na klar.
Dann sollte ich vielleicht mal im Badezimmer den Spiegel austauschen.
Das ist auf der Autobahn, wenn die Polizei sagt, da kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und du sagst, einer, das sind Hunderte.
Ja, ja, genau so eine Situation ist das. Ja.
Volker, sag mal, ich meine, du bist jetzt auch schon Ewigkeiten dabei, hast da eigentlich einen guten Überblick. Was hat sich gerade im Berliner Football geändert? Oder beziehungsweise, was hat sich zum Guten verändert? Was hat sich vielleicht zum Schlechten verändert?
Oh, das ist schwer. Also grundsätzlich haben sich die Plätze zum Guten verändert, das muss man sagen. Also die Bezirksämter werden redebereiter und machen den Vereinen gute Plätze. Also deren Erkner ist großartig, das Start Napoleon brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben bei den Rebels einen neuen Kunstrasen bekommen, die Bears haben einen College-Football-Platz bekommen. Ich will damit sagen, also die Wahrnehmung von Football ist größer geworden und auch die Politik, die verantwortliche Politik zieht damit. Was ist noch besser geworden? Es kommt eine Menge in Berlin an. Von dem, was ich so sehe, finde ich, ist immer relativ schnell die Technik aus der NFL, die Techniken aus der NFL kopiert, und zwar die guten Sachen tatsächlich, also auch Formationen, Spielzüge, Plays, sind relativ schnell adaptiert. Es liegt wahrscheinlich auch an der sich immer kleiner werdenden Welt durch Internet. Du kannst also alle Sachen, die du brauchst, dir sofort aus dem Internet ziehen. Früher war der Trainer, der einmal in Amerika war, quasi der Heilige, ne? Der konnte dir erzählen, wie Football funktioniert. Heute machst du das Internet auf und guckst dir bei YouTube alle möglichen Drills an, ne? Kannst runtergehen bis ins letzte College oder Highschool. Und das merkt man eben auch bei den Spielern, so ist meine Meinung. Das sind die guten Sachen, dass die da eben viel mehr Footballverständnis schon haben können, obwohl sie noch gar nicht Football spielen. Habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der war ein Jahr im Football aktiv. Der kannte sich aus, der kannte sich in der NFL aus, der kannte sich in Berlin aus. Ich habe den angeguckt, ich sage, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Rookie? Ja, und das ist so das Gute. Und das Schlechte ist eigentlich, dass wir es uns als Vereine zu leicht machen, Spieler von woanders herzuholen und den Spielern das Gefühl geben, dass es keine Rolle mehr spielt, irgendwo einem Verein anzugehören oder eine gewisse Kontinuität zu entwickeln in einem Verein. Also, dass wir ein Konstrukt haben wie die ELF, die jetzt gerade so eine Art Comeback feiert, kann man das sagen? Comeback, ja, ich glaube schon.
Na ja.
So eine Auferstehung feiert. Also jetzt so im zweiten Jahr, sie haben es geschafft, viele haben sie fürs erste Jahr schon totgeredet. Und da merke ich, dass eine große Rücksichtslosigkeit in der Form des Rekrutens besteht. Also, dass Vereine sich ganz offen im Internet darüber beschweren, dass die Elf-Vereine, also die ELF-Vereine, da einfach rangehen an die Spieler und die wegnehmen. Und da würde ich mir ein größeres Regelwerk wünschen, dass man eben klar festlegt, wann auch die ELF zu rekruten hat. Und das war im Übrigen, als ich Stadionsprecher war, ich habe den Livestream gemacht, Berlin Rebels gegen die Adler, genau. Habe ich im Vorfeld, entschuldigt, dass ich so viel rede, aber
dafür bist du hier.
Dafür bist du noch da, Mensch.
Vielen Dank. Habe ich mit Coach Schuren und Josh Mandel gesprochen und beide haben mir übereinstimmend gesagt, dass sie es sehr unangenehm finden, ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Begriff, sehr unangenehm finden und eigentlich auch unfair, dass es in diesen Bereichen keine Regel gibt. Also, dass ein Verein, nennen wir ihn jetzt mal Berlin Donner, noch bis in den März, April, teilweise jetzt noch Spieler sich holen kann, weil es einfach dieses Regelwerk nicht konform ist. Also man kann eine Strafe bekommen, wenn man einen A-Jugendlichen anspricht. Man bekommt eine Strafe, wenn man Spieler vor oder nach bestimmten Zeiten anspricht. Aber gestandene Spieler aus der Bundesliga rauszulocken, aus Vereinen, ich glaube Marburg war es gerade, die betroffen waren, die haben ihren Starting Running Back verloren letzte
Woche. Ja, die haben eine richtig krassen Keule rausgeholt mit Strafrecht und sowas.
Ganz genau.
Volker, da du jetzt ja auch aus dem GFL-Team kommst, also wir hören ja auch Stimmen und wir gehören ja auch so ein bisschen mit dazu, die dann sagen, okay, jetzt haben wir die ELF, die wirbt Spieler ab und auf einmal beschwert sich die GFL, die es ja bis zu einem gewissen Grad auch gemacht hatte, dass ihnen jetzt die Spieler abgeworben werden, weil gerade auch hier in Berlin hatten wir, und du hast es ja schon erwähnt, hatten wir eine aggressive Abwerbepolitik, die ja auch von den Rebels mitgemacht worden sind.
Von allen Vereinen, ganz klar.
Wie ganz passt klar. Das zusammen, einerseits als GFL-Team abzuwerben und dann aber sich beschweren, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber dann zu sagen, die ELF macht das jetzt mit uns, das sind irgendwie alles Arschlöcher.
Ja. Nee, da hast du vollkommen recht, Kate, und es ist auch absolut legitim, in der offenen Diskussion kritische Fragen oder Anmerkungen zu stellen. Ganz klar, ne? Das können wir also zwischen uns dreien schon mal klarstellen. Also zumal ja keiner von uns zwergerwissend ist. Also wir haben ja nur unsere Meinungen und unsere Erfahrungen. Gebe ich dir recht? Und jedes Mal, wenn du in irgendein Programm eintrittst, egal in welchem Verein, sagt dir der Vorstand, und hol mir Spieler an. Hol mir Spieler an. Wir brauchen, du kennst den, du musst die Listen ausfüllen. Was man ja eigentlich auch macht. Aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied, Kälte, dass wir Regeln haben, wo wir sagen, pass mal auf, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Vom 1. Oktober bis 31. Dezember ist das Ansprechen von Spielern erlaubt. Und wir verbieten aber das Ansprechen von A-Jugendlichen. Und wir verbieten das Ansprechen von Jugendlichen bei Big East. Mhm. Klare Regel, das ist klar so. Du kannst es versuchen, wirst du erwischt, bekommst du eine Strafe. Punkt. In der Big East-Auswahl haben wir ganz klar gesagt, jeder Trainer, der andere Spieler anspricht oder der Spieler anspricht und für seinen Verein begeistern will, also die sind schon bei ihm, dann der bekommt eine Strafe oder wird ausgeschlossen. Ganz klar. Wenn sowas passiert, müssen wir das umsetzen. Wenn du aber für ein Paralleluniversum, was bei dir eingreift, keine Regeln hast, dann wird es ein Problem.
Ja, und das ist komisch, weil dieses Paralleluniversum gibt es nicht erst seit 2-3 Wochen, sondern seit ein paar Monaten. Und das ist das, was wir auch schon bemerkt haben. Erst wurde die Elf ordentlich ignoriert, dann mit Strafen bedroht.
Ja.
Und jetzt haben wir die Phase des Meckerns erreicht.
Die 7 Phasen der Trauer.
Ja, so ungefähr ist das gerade, ja. Das nicht wahrhaben wollen, das Verhandeln.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis von dir, das stimmt. Weißt du, das Problem ist ja, sagen wir mal, ich nehme jetzt wieder mal so einen Verein wie die Bullets, ja, die eigentlich für mich bis jetzt immer nur geschädigt da waren. Also ich kann mich an keinen Skandal, Skandelchen erinnern, die die Bullets jetzt verursacht haben. Die Jungs und Mädels arbeiten da draußen in Marzahn, holen sich die Kinder und Jugendlichen von der Straße aus ihrer Hut, trainieren die, begeistern die ein Stück weit und der Verein denkt dann, okay, das wäre klasse, wenn wir jetzt einen Schritt weiterkommen und holt sich 2, 3 ehemalige Spieler, die vielleicht in der Bundesliga aktiv waren oder die vielleicht sogar noch spielen, als Trainer dazu. Und bums, gehen die zu den Vereinen. Und da ist so die Frage der Fairness. Das ist, was Kälte gerade sagt oder was du ja auch ansprichst. Ne? Also, dass man auf der einen Seite macht man es, auf der anderen Seite beklagt man sich. Aber ich finde, dass innerhalb bestimmter Regeln diese Sachen zu akzeptieren sind, weil du kannst ja keinem verbieten, den Verein zu wechseln.
Richtig.
Aber du könntest jetzt sagen, passt mal auf, liebe Elf, wenn ihr Spieler holt, dann dürft ihr es auch nur in diesem Zeitrahmen machen, weil einen bestehenden Spielbetrieb zu konterkarieren und zu sagen, wir holen uns jetzt den Starting Running Back aus, was habe ich gesagt, Marburg? Mhm. Marburg Mercenaries, glaube ich, das zerstört unser Spielsystem. Und man könnte auf der anderen Seite auch sagen, dass die Spieler gar nicht wechseln dürfen. Das heißt, wenn sie nicht auflaufen, weil sie für den anderen, dann werden sie gesperrt. Und da müsste die Elf einfach mitmachen. Aber das ist natürlich gar nicht in ihrem Interesse, weil sie eben bis zum letzten Schluss noch so eine Art
ich weiß ein nicht, Konkurrenzprodukt.
Ja, die verstehen sich und handeln kapitalmarktorientiert.
Das ja. Okay,
das merkt man. Ja. Wir hatten jetzt ja schon mal in dem Podcast die Idee diskutiert, ob es sinnvoll wäre, dann dementsprechend im GFL-Bereich Verträge aufzusetzen, die dann auch beim Bruch des Vertrages konsequent juristisch geahndet werden müssen. Wie siehst du das?
Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Also so tief, wie wir jetzt über diese Thematik diskutieren, habe ich es jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Ich meine, auf der einen Seite wollen die Spieler ja auch wie Profis behandelt werden und manchmal eben auch wie Profis bezahlt werden, also zumindest wie kleine Profis in Europa. Und don't expect me at the practice when you didn't pay me. Und das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite muss man da eben auch, ich glaube, die Rebels hatten auch gerade so einen Fall. Da ist auch ein Spieler, der dringend in die Elf wollte, wo sie gesagt haben, du, dann müssen wir den Vertrag auflösen. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich denke, du hast recht, Coach Carsten, wenn wir sagen, wir müssen mit den Problemen oder sagen wir mal mit der Existenz leben und deswegen sollte man zu diesem Thema eben auch mal Gespräche führen. So,
ne? Ja, da kann man über Transfergebühren reden oder sowas.
Ja, genau.
Ne? Im Prinzip hat der Spieler A bei Team A einen Vertrag, wo er vielleicht ein paar Euro kriegt im Jahr, seien wir mal ehrlich. Ja? Und der Vertrag läuft bis Ende der Saison, wenn der Verein einigermaßen schlau ist. Und der wird halt aufgelöst. Aber was lasse ich mir das kosten, als Team A den Vertrag aufzulösen?
Und letztendlich muss man auch gucken, was fair ist. Ne? Also wenn wir jetzt mal wieder das Beispiel Bullets nehmen. Die haben einen talentierten Jungen von der Straße geholt, ihm soweit Football alles beigebracht.
Ja.
Jetzt wechselt er, warum auch immer, vielleicht auch freiwillig. Letzten Endes ist er mal freiwillig zu den Rebels, weil er da halt mehr Perspektive sieht. Mhm. Und von den Rebels geht er in die ELF. So, ELF, GFL Transfergebühr. Jetzt wäre es aber halt nur fair, wenn die GFL sagt, okay, wir haben den jungen Spieler, das junge Talent von unten bekommen, also sollen die vielleicht auch partizipieren, um die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit zu haben, weiterhin Talente auszubilden.
Ja, super, ja, genau. Und der Ansatz wird ja beim Fußball verfolgt, da werden ja Ausbildungsentschädigungen fällig. Da ist allerdings natürlich auch schon in dem Segment, in dem Alterssegment schon eine sehr, sehr große Investition getätigt worden. Die ist ja beim Football so noch nicht passiert.
Ja, es sind auch gar nicht die Gelder vorhanden.
Ja, also sagen, wo soll das Geld herkommen?
Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, dass die, entschuldige Carsten, habe ich die unterbrochen?
Rede gut weiter.
Okay, dass es ja auch Vereine gibt, die schaffen es, eine Geschlossenheit an den Tag zu legen und eine Geschlossenheit zu produzieren, da kann man ja auch mal fragen, wie gelingt denen das? Mhm. Also wenn jetzt mir der Trainer X erzählt, dass er versucht hat, von einem Verein Spieler zu bekommen, und zwar innerhalb dieser, also wir reden jetzt nicht von illegalen Handlungen, sondern wir reden wirklich von der Recruiting-Phase, und der sagt, weißt du was, da ist nicht einer gekommen. Das hat mich echt beeindruckt. Und dann, ach, tatsächlich nicht, weil einer, zwei sind immer dabei, die sich mal zeigen, so, ne, die hatten eben irgendwie Beef mit dem Coach oder waren nicht so eingesetzt, wie sie es gerne wollten. Und wenn so gar keiner kommt und du sagst, also eigentlich haben wir doch was Besseres zu bieten von der Liga her, dann könnte man ja auch mal fragen, offensichtlich hat der Coach, der da tätig ist oder der Verein, eine sehr, sehr gute Chemie erzeugt. Und das könnte man ja auch mal hinterfragen. Vielleicht ist das ja auch die Möglichkeit von dem einen oder anderen Trainer, mehr in soziale Kompetenz zu investieren, um Spieler zu halten.
Das sind für mich eben die goldenen Fragen. warum bleiben Leute bei mir? Mhm. Warum gehen Leute? Und warum sollten Leute zu mir kommen?
Ja, genau, das ist ganz genau.
Mhm. Um mal kurz bei diesem Thema Durchgängigkeit zu bleiben. Die Rebels waren ja bis jetzt jugendtechnisch ja immer eine Macht. Ne? Mit denen musste man ja auch immer rechnen. Mhm. Weißt du, was da jetzt dieses Jahr schiefgegangen ist? Warum die Rebels-Jugend dicht gemacht hat?
Also erstmal war ich total schockiert, als ich das gehört habe. Das war für mich das hätte ich nie gedacht, ne? So, dass das passiert. Und dann wurde mir gesagt, also es gab eine neue Trainercrew, die da angetreten ist, auf die man auch gesetzt hat, wo man gesagt hat, man bekommt neue Impulse. Und das hat wohl aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, sodass man irgendwann seitens des Vereins gesagt hat, also du, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Lösung finden. Wir sind zu wenig Spieler, um seriös in der GFL zu spielen. Und das ist ja nun auch kein Zuckerschlecken. GFL in der Jugend ist ja nicht ohne. Und da hat sich dann die Trainercrew getrennt. 2, 3 Trainer sind gegangen, haben gesagt, nee, das machen sie nicht mit, die lassen sich hier nicht unter Druck setzen oder ihr habt eure Versprechen nicht erhalten, wie auch immer, ich war da nicht dabei. 2, 3 Trainer sind geblieben und die haben jetzt quasi den Insolventen, dieses insolvente Team weiter bei der Stange erhalten und jetzt über das ganze Jahr trainiert, was mich total beeindruckt, dass es Leute gibt, die offensichtlich so viel Verbundenheit in kürzester Zeit nach einem Vereinswechsel für einen neuen Verein bekommen, diese 9, 10, 11, 12 Spieler, die da noch sind, das ganze Jahr beschäftigt haben.
Ne? Ja, wir reden von der U19, wenn du im Ehrenbereich bist und sagst, okay, ich bin jetzt 21, nächstes Jahr bin ich 22, ich spiele bis mindestens 60, also in dem Alter denkst du ja so,
ja.
Ne? Aber mit 17, 18, da rechnest du schon mal, ach Mensch, mein letztes Jugendjahr.
Hm. Ja. Respekt. Ja. Das stimmt. Also das muss man auch sehen, dass das ein anderes Segment ist. Also Jugend und Senior-Jugendjahre, das sind was ganz Besonderes. Und ich denke auch, dass der eine oder andere Jugendliche heranwachsende sich sagt, weißt du, was das Jahr nehme ich noch mit? Jetzt bin ich einmal der stärkste Bär im Wald. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und danach werde ich mich aber nicht wieder hinten anstellen in die Nahrungskette. Ich mache meine Ausbildung und höre auf mit dem Football.
Das ist ja, glaube ich, eh so ein großes Problem, was wir im Football haben. Wir haben ja eine Dropout-Rate von Senior-Jugendlichen bei gefühlt 80%.
Die Frage haben wir uns schon vor 10, 12, 15 Jahren gestellt. Da waren es noch Trainer, Coach Bobo und Co., die über dieses Thema schon nachgedacht haben. Wie kommt es eigentlich? Sind wir denn anders im Männerbereich? Ja, du bist anders im Männerbereich, weil du musst tatsächlich wieder dich hinten anstellen. Das ist, was ich gerade so skizziert habe. Du bist
auch schon nicht mehr. Der körperliche Unterschied ist noch groß.
Logisch. Die Frage stellt sich ja nur, musst du zwangsweise auch in die GFL gehen? Oder könntest du sagen, ich bin in meinem Seniorjahr, bin durch, habe den und den Abschluss erreicht, jetzt sagen wir mal sportlich, und würde mich einer Mannschaft anschließen, wo ich körperlich absolut reinpasse. Also ich meine, wir haben ja das gesamte Segment. Wir haben ja die gesamte Farbpalette an Teams. Wir können in der ersten Liga spielen. Wir können, ich überlege gerade mal, haben wir in der zweiten Liga, zurzeit haben wir kein Team, aber in der dritten Liga haben wir 2 Teams. Wir können in der vierten Liga spielen und wir können in der fünften Liga spielen. Also du kannst dir als Spieler eigentlich aussuchen, was du machen möchtest. Und ich glaube, das wäre legitim, wenn jetzt ein Spieler der Rebels oder nehmen wir mal die Adler, ja, weil sie gerade in der Bundesliga vorhanden sind und auch in der GFL-Jugend. Wenn ein Adler-Jugendspieler im Seniorjahr sagt, ey, ich bin fertig, wir kommen jetzt raus, wo gehe ich denn jetzt hin? Und man sagt, ja klar, jetzt sehen die Männer, sagt er ganz kurz mal. Für die GFL wird es nicht reichen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Jetzt haben die Adler sogar noch dein Team angeboten, Kälte. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, dann komm doch zu mir. Und da haben die Adler eine ganze Menge richtig gemacht. Zu sagen, wir bieten dir 2 unterschiedliche Teams an. Ne? Und so würdest du wahrscheinlich die Dropout Rate reduzieren.
Ich glaube, da gibt es 2 Möglichkeiten. Also einerseits, so wie du sagst, eben halt dieses zweite Team, ne, was ja bei den Rebels dann die Prospects sind, die gibt es ja auch schon eine halbe Ewigkeit und das ist nicht gerade unerfolgreich. Mhm. Genau. Und es könnte eigentlich noch einen zweiten Weg gehen, über den eigentlich aber kaum einer nachdenkt. Man könnte eine Partnerschaft mit einem anderen Team eingehen und sagen, okay, ihr seid unser Farming-Team. Mhm. Die Jugendlichen, die es bei uns nicht in die GFL schaffen, sollen erstmal 1, 2 Jahre bei euch spielen, ausgebildet werden, dann kommen sie zu uns und ihr kriegt dafür in irgendeiner Form einen Benefit, ob es nun Wissenstransfer ist, Coaching-Personal, was da mithilft, oder halt finanzielle Hilfe.
Ja, oder das ist richtig. Hilfe. Aber das bedeutet für 2 Vereine oder zumindest für den kleineren Verein auch ein gewisses Risiko. Mhm. Aber im theoretischen Ansatz absolut richtig. Stell dir vor, du hast den Verein A, der spielt in der Bundesliga, hat einen Jugendlichen aus der Jugend hochgezogen und sagt, für die Bundesliga reicht's nicht. Was willst du machen? Willst du aufhören? Nee, eigentlich wollte ich noch Football spielen. Gut, dann geh bitte zu Team B. Der Trainer heißt sowieso, ich gebe dir die Adresse, du kannst ihn anrufen, empfehle uns bitte weiter. Wir beobachten dich. So. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich Team B hat einen herausragenden Receiver und sagt, ey, mit dem steigen wir auf. Mhm. Aber da wird Team A kommen und wird sagen, erinnert ihr euch? Das ist unser. Das ist so der Handel mit dem Teufel aus deren Sicht dann. Ne? Aber, mhm. Oder man ist wirklich so konsequent und sagt, nee, eine Partnerschaft besteht draus. Übrigens im Handball funktioniert es hervorragend. Entschuldigung. Oder beim Basketball genauso, bei Alba Berlin. Die haben ein Farmteam in der dritten Liga, glaube ich, und die Handballer sogar mittlerweile in der zweiten Liga. Da ist der Bob Hanning in beiden Teams aktiv. Der spielt in Potsdam eine Rolle, ja, hat da in Potsdam ein junges Männerteam, wo die Spieler, die in der Bundesliga nicht Fuß fassen, unter Umständen da eben dann da spielen können. Oder seine A-Jugendlichen, die regelmäßig deutscher Meister werden, aber nicht alle natürlich in die Bundesliga passen, weil diese Pyramide wird so spitz nach oben, da passen eben nur 2, 3 pro Jahr durch. Und dann kannst du die Jungs eben da abgeben, dann kannst du ihn nach Potsdam bringen.
Ja, eine Schwierigkeit, die ich bei Ausbildungsteams innerhalb eines Vereins dann halt auch sehe, so ein bisschen, und das kriegen wir auch so ein bisschen mit. Da hast du jetzt einen Jugendlichen, der jetzt ziemlich gepusht und gehypt in seiner Jugendmannschaft war, kriegt jetzt einen Höhenflug, will zur GFL und sagt, kriegt dort gesagt, nö, geh doch mal lieber nochmal ins Ausbildungsteam, und er sagt, nö, das habe ich mir jetzt aber nicht so vorgestellt. Ne? Und da ist dann auch wieder die Gefahr, dass er weg ist. Also irgendwas gibt es ja immer, irgendeinen Weg, ja. Für irgendeinen Weg muss man sich entscheiden. Und ich glaube, ich würde es sympathisch finden, wenn wir unsere Gräben hier mal irgendwie zuschütten und gucken, dass wir gegenseitig uns irgendwie helfen.
Und was man ja auch ganz klar sagen muss, was bringt es mir denn, den Spieler zu benchen? Ja, also ich weiß genau, dass der Typ wird höchstwahrscheinlich keine Minute auf dem Feld stehen. Aber er ist unter Umständen ein Beitragszahler. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Solange die Vereine auf die Beiträge angewiesen sind, ein Stück weit zumindest, wird man auch sich einen 60, 70, 80er Kader leisten, weil man weiß, das sind eben auch 60, 70, 80 mal Beiträge oder sagen wir mal 20, 30, 40 mal Beiträge. Mhm. Und ich finde aber auch im Sinne des Footballs, und es ist ja auch kurzsichtig, genau, zu glauben, dass wenn es mir 2 Jahre gut geht, dass es immer so weitergeht. Also das habt ihr ja anfangs gesagt, ich glaube, Carsten hatte es gesagt, dieses Implodieren von Gegenden, ne? Und dann lass mal 2, 3 Vereine die Segel streichen. Das sind auch die starken Vereine, die jahrelang davon partizipiert haben, mit einmal alleine dafür verantwortlich, Leute auszubilden. Oder haben vielleicht kein Recruiting-Programm mehr, weil keiner mehr da ist. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also von daher, es würden ja alle von so einem Koop-Prinzip partizipieren. Weißt du, wo du so Kooperation hast und genau.
Aber manchmal. Ich habe das auch mal beim Handball gesehen. Da war ich noch Seku-Mensch und war bei der Weihnachtsfeier von, lass mich lügen, die Füchse, die spielen in der Max-Schmeling-Halle.
Ja.
Und die hatten dort eine Weihnachtsfeier und die haben die Jugendabteilung der kleineren Mannschaften um sich herum zur Weihnachtsfeier eingeladen. Mhm. Die Kinder haben halt Programm gekriegt und die Coaches, also die Trainer, haben eine Klinik bekommen. Die haben also nochmal Wissensweitergabe gemacht, weil die verstanden haben, okay, wenn ich die kleinen Teams um mich herum subventioniere und befähige, besser auszubilden, habe ich als Primus am Ende doch was davon, weil die Talente gehen automatisch nach oben.
Ja. Du musst ja nicht bezahlen, es reicht ja schon, dass du, sag ich mal, als, sag ich mal, Primus der Gegend, ne, einfach mal Camps anbietest, wo du sagst, Leute, wir machen ein Camp für euch. Wir haben Bock drauf.
Ja, genau. Also das ist möglich, absolut. Und was du nicht vergessen darfst, du schaffst ja auch eine Fanbase für deinen Sport. Ja. Also wer einmal Football gespielt hätte, wird es ja sein Leben lang erzählen. Ja, das ist ja so, wenn du irgendjemanden triffst, ach, du bist Footballtrainer, ja, genau, ich habe auch Football gespielt. Echt? Wo denn? Na, da und da. Und wie lange? Ein Jahr. Also, um Gottes Willen, ich will dich nicht verlachen, ich will nur sagen, also das ist so eine Sache, von der redet man gerne, ne? Also du schaffst eine Fanbase.
So, kommen wir mal zum anderen Thema. Du bist ja als Coach so ein bisschen spezialisiert auf Special Teams, was ja nicht so oft vorkommt. Was reizt dich an den Special Teams?
Ich glaube, ganz ursprünglich war das die Lücke, die ich gefunden habe, um mich selber als Trainer vorzubilden und mich auch in Präsenz zu zeigen. Also, dass man sagt, Offense- und Defense-Koordinatoren gibt es wie Sand am Meer. Und jeder kennt den besten Spielzug der Welt so, ne? Und in Special Teams, da war immer so, scheiße, Alter, morgen beginnt die Saison, haben wir Special Teams gemacht.
Und wer hat das Glück,
wer
hat
Wer traut sich zu, das Feld runter? Ja, ich weiß, nein, wer kann es auch? Ja?
Nee, in die Richtung.
Und war so eine Situation, wo ich gedacht habe, da geht doch mehr. Alle behaupten immer, ja, Football besteht aus drei Teams. Offense, Defense, Special Team. Sage ich, aber das dritte Team wird nie trainiert. Also um es kurz zu machen, ich habe mich des Themas angenommen und macht unheimlich viel Freude. Und als Prospect-Trainer habe ich festgestellt, dass ich die meisten Anfänger, wir haben ein sehr tolles Anfängerprogramm gefahren, haben Werbung geschaltet, haben in der Fußballwoche geworben, damit das Fußballer, die keinen Bock mehr haben, auch zum richtigen Sport kommen können. Und, ja, wir haben keine direkte Adresse genannt, wir haben nur so E-Mail-Adressen verteilt, ja, bei uns so riskant. Und da haben sich Spieler gemeldet. Und da haben sich wirklich Sportler gemeldet, die dann zum Training gekommen sind. Und da war natürlich das Problem, die haben gesagt, ich würde ja Football spielen, wie geht's? Ui. Also haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen das Entree über die Basistrainingseinheiten, die wir so haben, eine Station oder die dann, keine Ahnung, und wir machen Special Team. Und dann war in jedem Training versprochen 20 Minuten Special Team Drill, sodass man gesagt hat, wenn ihr das könnt, dann bringe ich euch aufs Feld. Der Umkehrschluss war, dass der Starting Running Back, Starting Linebacker, ihr wisst selber, die haben nicht so Bock auf Special Team. Die sind schon die ganze Zeit drauf, dann müssen sie vielleicht noch hier, dann müssen sie beim Kickoff noch runterhasseln. Das kostet Nerven. Irgendwann sind sie vielleicht sogar verletzt. Also haben wir gesagt, nee, ich spiele keine Starter mehr in Special Teams. Meine Aufgabe ist es, ich habe ein halbes Jahr Zeit, alle Rookies da reinzubringen oder Backups, aber keine Starter. Und schon war der Zwang da, sehr, sehr viel, sich mit Special Team auseinanderzusetzen.
Und hattest du dort irgendwie so einen Mentor, der dich da irgendwie mit an die Hand genommen hat?
Also ich weiß, dass tatsächlich eine halbe Generation vorher Coach Gottschalk sehr intensiv an Special Teams gearbeitet hat. Aber nee, eigentlich nicht. Also ich glaube natürlich bei jedem Trainer, den ich so hatte, in meiner Position in den 90ern was mitgenommen und habe dann zum Beispiel die letzte Veränderung, die ich tatsächlich ganz aktiv mitgenommen habe, war die Punt-Formation, die Coach Kutschi aus den Staaten mitgebracht hat. Der war mit seinem Jungen eine Zeit lang in Amerika und hat da das Shield-Punt mitgebracht. Das war hier in Berlin völlig unbekannt und der hat gesagt, du, wir machen es einfach, wir trainieren das. Ich war damals Trainer in der GFL. Das muss 2010 gewesen sein, 2011, in dem Bereich. Die Rebels waren relativ gut unterwegs. Coach Kim hatte da eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt und der hat diesen Shield-Punt installiert. Und ich habe gesagt, ey, Digga, diese riesen Gaps, diese Abstände, das passt zueinander. Sagt er, naja, also in den Staaten hat es geklappt und da hatten die Spieler auch nur zwei Beine. Also das,
ja, und, boah, das Argument müssen wir aufschreiben.
Das ist immer wieder so. Und dann haben wir das trainiert und er sagte, das Ganze hängt nur davon ab, dass die Snap-Achse passt. Ne? Die Snap-Achse muss passen und jeder muss wissen, also und dann natürlich jeder muss wissen, was er zu tun hat. Und dann werden die Winkel einfach zu groß oder die Abstände zu groß, die Spieler können nicht mehr rankommen. Es gibt ja tatsächlich diese Stoppuhrregel. Du kannst dich im Special-Team hinstellen und kannst sagen, wir tun mal so, als ob du im Extra-Point-Field-Goal-Block bist, ja? Und du bist der Blocker. Ja, wir stellen dich mal außen hin und wir schreiten das Ganze ab. Das können wir ja ganz einfach machen. Wir machen 6 Schritte nach vorne, 6 Schritte nach rechts, nach links, wisst ihr ja selber. Und du stellst dich hin und sobald der Ball sich bewegt, darfst du anlaufen und darfst springen. Und ich lege dir eine Weichbodenmatte hin und stoppe nur die Zeit, bis du am Ball vorbeifliegst, also was so ungefähr der Punkt wäre, wo du den nie blockt hast. Unter einer gewissen Zeit, unter 1,5 Sekunden, wenn der Snap und Kick unter 1,5 Sekunden ist, kannst du diesen Ball nicht blocken. Das geht nicht.
Ja.
Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Du müsstest hochgerechnet die 100 Meter und 9,5 laufen. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, wenn ich ein Team habe, was ich scoute, was ich mir bei Huddle angucke und stoppe die Zeit von Snap zu Kick und ich sehe 1,3, 1,2, ich habe schon 1, ich behaupte jetzt mal 1,1 gesehen. Das ist jetzt vielleicht um eine Zehntel gelogen, aber sei es drum. Macht die Sache ja nur interessanter. Ich mache eine 1,3er Zeit und das sehe ich beim Gegner 6, 7 Mal, dann weiß ich, dass ich da nicht meine ganze Energie darin investieren muss, dass dieser Spieler jedes Mal da reinspringt und vielleicht sogar noch einen Foul begeht, sondern dann mache ich Folgendes. Ich sage den Jungs, passt auf, ich habe hier ein Scouting-Report Special Team. Da steht drin, dass die Jungs sehr, sehr gut snappen und kicken. Wir warten lieber auf den Lost Fumble. Wir warten lieber auf diesen Missed Snap und wir gehen von beiden Seiten außen ran und verhindern den Two-Point. Mhm. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Fokus. Und zwar in so einem kleinen Detail, extra Point, Field Goal Block. Und das begeistert auch Spieler, die dann sagen, ah, alles klar, der Trainer macht sich Gedanken. Entschuldigung, die gucken sich das selber an, die haben das im Training mit mir mal durchgegangen. Ich habe gesagt, der schnellste Spieler kann sich da hinstellen. Starte mal, der ist bei 1,67, ist ja vorbeigeflogen. Sag ich, ja, das reicht nicht. Bei dem Team reicht's nicht, bei anderen Team reicht's wieder. Also konzentriere dich. Und das ist so diese Aufarbeitungs-Special-Team.
Ich sag dem Lost aber auch immer, es macht schon Sinn, wenn der Ball vor dem D-Liner da ist.
Ja, und man merkt wieder, Scouting macht auch selbst da wieder Sinn.
Immer.
Na klar.
Ja,
Also das Scouting ist, ich habe das ja auch nicht immer gemacht, das muss ich ja zugeben. Es ist ja nicht so, dass ich mit Scouting auf die Welt gekommen bin, also außer in der Disco.
Wir alle nicht.
Ja, genau.
Wir mussten das alle lernen.
Ja, also ich habe es jetzt nach Corona gemerkt, jetzt in den unteren Ligen, jetzt GFL nicht, aber weiter unten das Scouting... Ted wurde über ein Jahr lang nicht gespielt. Ja, ich habe noch Videos von 2019. Toll, ja. Die Hälfte spielt nicht mehr.
Ja. Die Trainer gibt es nicht mehr.
Ja, gut, aber, das sind ne, natürlich wenn du weißt, dass der Trainer noch da ist, dann ist die Chance relativ groß, dass er denselben Mist spielt.
Und ich sage dir, du kannst ein Special Team sofort erkennen, ob ein Team gut gecoacht ist, wie ein Team gecoacht ist und wo ihre Schwächen liegen. Und das Interessante ist, dass... Also die Warm-ups zum Beispiel, ne? Das Team stellt sich auf, du bist jetzt mit deinen Sachen so relativ safe, sagen wir mal, das unterstelle ich jetzt mal und ich stelle mich hin und gucke mir nur an, wie die snappen, wie lange braucht der Snapper bis zum Hole, was ja auch 20 Mal im Warm-up passiert, ne? Ganz klar, die wollen ja auch viel kurz so ein bisschen trainieren und du siehst, dass zum Beispiel zweimal der Ball beim Punt fallen lassen wird, so, ne? Dann wird angefangen zu teachen. Und dann merke ich in der Situation, alles klar, das hat er noch nie besprochen mit denen. Ne? Das ist eine gute Chance. Das ist
der Backup oder so, ja.
Genau. Und es sind ganz, ganz viele Sachen, die dann eine Rolle spielen. Ob zum Beispiel der Longsnapper das gleiche Trikot trägt wie beim letzten Spiel oder der hat jetzt mit einmal nicht die 53, sondern die 78. Stimmt denn die Zeit überhaupt noch?
Und das sind so Sachen, die selbst wo man sagt, ja, das ist ja so High-Level-Shit, aber selbst in den unteren Ligen kannst du damit ein Spiel gewinnen.
Na klar.
Wenn du das erkennst.
Gerade dann in den Special Teams.
Ja. Gerade, das ist, guck mal, wenn du zum Beispiel jedes Training, oder jetzt sagen wir mal, du machst doch eigentlich jedes Training, okay, am Ende einer Woche machst du 3 Onside-Kicks und du sagst, pass auf, das soll gar nicht kompliziert werden, ich habe im Onside-Kick habe ich Folgendes vor, wir schießen von der, achso, da musst du darauf achten, okay, sei es drum, du hast einen Rechtsfüßer-Kicker, dann ist es einfacher für ihn nach links zu schießen und du schießt auf die weite Seite und dein Ziel ist nicht die 10 Yards, Dicker, da bleibt er bei 8 liegen, du müsst die 15 anvisieren, da wo ich stehe, ich stelle mich dahin, da wo der Coach steht, da soll der Ball hinkommen, alles klar. Kannst du hoch, flach schießen, keine Ahnung, und dann gehst du das durch und die Jungs kriegen dafür ein ganz anderes Gefühl, weil der Unterschied zwischen der schlechten und guten Wiederholung sind 1000 Wiederholungen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich
habe mal irgendwas von vierstellig. Gerade bei den Special Teams hast du ja dann so 3 Positionen, die wirklich sehr intensiv zu coachen sind, weil dort die Technik ja auch so unglaublich kompliziert ist. Ne? Longsnapper, Holder, Kicker, weil Kicker ist nicht gleich Kicker.
Ja.
Und da brauchst du unglaublich viel Zeit, um die wirklich vernünftig hinzukriegen.
Ja, also das geht aber alles tatsächlich. Und du kannst dann auch weitergehen. Du kannst auch sagen, du möchtest den Returner haben. Du möchtest den Punt-Returner und den Kick-Returner. Ist das Ballverhalten ja jeweils ein anderes. Ne? Einmal geht er ja quasi wirklich in der Fall-Ein-Fall-Aus-Kurve. Und beim Punt, gut geschossen, verliert er ja irgendwann seine Kraft und stürzt einfach nur noch zu Boden wie eine abgeschossene Rakete. Und da kannst du eben auch mit dran arbeiten. Und ich denke eben daran, dass tatsächlich zwischen guter und schlechter Ausführung 1000 Wiederholungen liegen und das hat sich bewahrheitet in dem Moment, wo wir diese jungen Rookies aufs Feld gekriegt haben und die mit einem guten Gefühl wieder runterkamen und sagen, ja Coach, so wie wir es besprochen, wie wir es trainiert haben, so hat es auch funktioniert. Ne?
Und ja, was ich auch meistens sehe, ist ja, dass die Kicker meistens relativ alleine gelassen werden. Ne? Die machen dann halt immer so ihr Ding. Werden ja, nicht gecoacht, weil es keinen gibt, der davon Ahnung hat. Und gerade beim Kicker ist es wie beim Quarterback, ne? Da braucht so viel Technik-Coaching, damit er wirklich punktgenau schießen kann, dass er von rechts sowohl auch von der linken Hash zwischen die Torstangen trifft oder aus verschiedenen Distanzen. Ja, da spielt ja schon die Distanz eine Rolle, wie du anläufst oder beziehungsweise wie dein Plant-Foot setzt und so Geschichten. Das muss man auch erstmal alles wissen.
Ja, natürlich. Und du kannst davon ausgehen, dass du einen Spieler nur unter Stress setzt, wenn du von ihm was im Spiel verlangst, was wir vorher nicht trainiert haben. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und wenn, dann war es wirklich nur Glück und Zufall. Ne? Und das ist so, das ärgert mich an einigen Coaches, dass die so eine Sache nicht bedenken, weil das ist kein Hexenwerk. Mir am Anfang einer Saison eine Liste zu machen, da können ruhig 40 Punkte draufstehen. Mhm. Sachen, die im Training passieren müssen. Das sind, da kann draufstehen Catches, Kicks, Returns, Blöcke zur Seitenlinie. Weißt, also ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt die Liste ja nicht vervollständigen, aber ihr wisst, was ich meine. Sachen, die mir einfallen.
Genau.
Und dann setze ich.
Ja? Du kannst ja so einen Jahresplan machen, ne? Von Mai bis dann will ich spätestens das erledigt haben. Oder Januar machen wir genau das, dafür machen wir Februar das. Ne? Aber du solltest deine Ziele haben und gucken, ob das erreicht hast. Ne?
Genau. Genauso machst du das, wenn du sicher gehen willst, dass du am Ende alles erledigt hast.
Ja.
Und du kannst ja auch zwischendurch was cutten oder verändern, weil das Personal dafür nicht da ist oder weil sich die beiden Quarterbacks gerade im Ausland befinden. Dann sagst du, okay, in der Woche macht es dann wenig Sinn, ein Passwochenende zu machen. Aber sei es drum, ihr wisst, was ich meine. Und genauso gehe ich an so eine Sachen ran oder möchte ich rangehen, dass ich sage, ich fange jetzt im Oktober eine Trainerstelle an und ich möchte im April ankommen. Dann nehme ich mir den Kalender und teile den in 3-4 Phasen ein. Ne? In die grüne, gelbe, rote Phase als Beispiel. Hier mache ich die Basics zu 60% und zu 10% Special Team und zu 30%, keine Ahnung, Teamgefüge, Offense, Defense. Und dann kann sich das verändern, dann kann ich das verästeln. Ey, da bin ich am Wochenende fertig mit dem Plan. Mhm. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, also weißt du?
Vor allem ist es ein Plan und den Plan kannst du immer prüfen, immer wieder ändern und wenn irgendwas nicht klappt, dann weißt du wenigstens, was nicht geklappt hat.
Naja, und was kommt noch dazu? Du kommst zum Training oder triffst dich mit deinen Trainern und die haben das Gefühl, der hat einen Plan. Ja, das ist nicht so, dass er sagt, naja, wie wär's denn, wenn wir nächste Woche das und das machen? Sondern du gibst denen den Plan und sagst, innerhalb dieser Hülsen habt ihr die Möglichkeit, euch zu verselbstständigen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir wollen im Oktober die Grundlagen legen für Blockarbeit an der Linie. Die O-Line soll die Grundlagen lernen. Welche 3, 4, 5 Techniken wollen wir können? Und ich sage, okay, ihr habt dafür die 15 Minuten Individuals und ihr habt noch 10 Minuten Learn Defense. Und dann sagt der Trainer, was meinst du denn damit? Naja, ich möchte auch, dass die O-Line weiß, was die Defense macht. Mhm. Na, also ich packe das dazu so. Und in dieser Grundlagenphase, das heißt, die kriegen auch 8-mal in dem Monat Oktober gezeigt, was habt ihr drauf und was wird die Defense machen? Welche Stance gibt und warum machen die überhaupt eine 3-4? Warum spielen die eine 4-3? Was bedeutet ein Over-Under? Was passiert denn dabei? So dass die am Ende des Oktobers sagen können, ich habe meine Grundlagen und ich weiß sogar, was die Defense macht. Das brauche ich denen danach nicht mehr zu erklären, das wissen die denn. Habe ich das so verständlich?
Ja, absolut,
Das trifft so meinen Nerv. Ne? Versteh dein Gegenüber, nimm doch mal den Gegenüber Memes. Vor allem in unteren Ligen sehe ich so oft, dass eine Defense, also die eigene Defense gegen die eigene Offense spielt in der Saison immer wieder.
Ja.
Und die einfach partout sich nicht einstellen können auf Gegner. Und die Offense-Line zum Beispiel schlimmstenfalls nicht mal weiß, wie eine Defense-Line spielt. Ja. Und dann hast du den Tag, da spielst du gegen einen Gegner, der 6. Liner hat sich verletzt in der Defense Line und denkst dir, geil, ich habe jetzt genau noch 1 Center übrig. Den muss ich jetzt in die Defense Line schicken. Der weiß nicht, was er tun soll. Großmahlzeit.
Ja. Also das ist tatsächlich ja auch keine überragende Erkenntnis, zu sagen, wenn du den Spieler besser machst, wird es dein Spiel verbessern. Ne? Und du kannst natürlich jetzt, wenn wir von der GFL reden, da kommen in der Regel fertige Spieler an. Also wenn ich mir einen Import hole, egal jetzt ob Europa oder Amerika, dem brauche ich sowas nicht zu geben. Ne? Aber jetzt muss ich das einfach mal definieren. Wo bin ich gerade? Bin ich bei den Cobras, die jetzt, keine Ahnung, die 4. Liga, glaube ich, spielen? Und habe da 2, 3 neue Jungs, die bringen ein bisschen Gewicht mit und ich muss denen das erklären. Na, dann muss ich denen das so erklären, dass die nach dem Training sagen, ich habe es verstanden. Ne? Und vor allen Dingen kann ich doch auch Sachen benutzen, die sie eigentlich nicht gebraucht hätten. Ich kann doch denen sagen, wir haben noch 5 Minuten Zeit, wir wechseln mal die Seiten. Komm mal rüber auf die Defense-Seite, ich zeig dir mal, wie du aussiehst mit deiner Technik gegen den Defender. Und du musst dir vorstellen, du willst an mir vorbeikommen. Willst du dich dann wirklich mit mir prügeln oder bist du eigentlich eher daran interessiert, meine Hände wegzubekommen? Deswegen schlägt er dir auf die Hände, weil er von dir weg will. Also was musst du machen? Du musst zusehen, dass du in das Zentrum, also
komm mal so dafür ins, brauchst du dann gute Coaches, die zur Ausbildung befähigt sind. Ne? Und da fängt ja meistens schon das Problem an, ne? Weil jeder, der irgendwie was von sich hält oder höher hinaus will, geht ja zu einer erfolgreichen U19 oder zum erfolgreichen Männerteam. Die übrig bleiben, das klingt jetzt böse, aber ne, die übrig bleiben, die bleiben halt bei den unteren Feinen meistens.
Ja, ich weiß, was du meinst, gehe aber nicht ganz mit, Weil ich glaube, dass der Head Coach dafür verantwortlich ist, diese Impulse zu setzen. Und wenn wir drei uns jetzt treffen und Kälte, du bist der Head Coach und du sagst, pass auf, Volker, ich möchte, dass du die Linie trainierst und Coach Carsten macht die Linebacker und Running Backs. Ihr habt folgende Vorgabe, 30 Minuten Training, 20 Minuten Individuelles, 10 Minuten tauscht ihr die Rollen. Volker tauscht die O-Line gegen die D-Line, Carsten die Running Backs gegen die Linebacker. Riesen die Lache und dann kommen mit einmal die Running Backs rüber, stellen sich auf die Linebacker-Position und rufen, boah, ich werde euch mal zeigen, wie man richtig hittet, haha, du und so. Ja, und jetzt sage ich, aber jetzt sagt Coach Carsten als Beispiel, der Running Back macht diese und jene Bewegung und du bist jetzt als Linebacker aufgestellt, das musst du aber eigentlich wissen, dass der da, ach, das habe ich gar nicht, ach, so sieht das aus der Perspektive. Krass. So, dann ist ja witzig.
Da bin ich auch absolut bei dir. Da bin ich auch absolut bei dir, Volker. Aber wir haben ja das Problem, dass wir in Berlin gefühlt weniger Coaches kriegen, die auch befähigt sind, ein guter Ausbildungs-Head-Coach zu sein. Ne, ja. Es ist immer irgendjemand, der dann halt irgendwie zufällig gerade da ist. Die Vorstände dieser kleinen Vereine haben meistens kein Netzwerk zu Leuten, die coachen können. Also wird immer irgendeiner genommen, der gerade da ist. Und dann darf man sich halt nicht wundern, dass das Ausbildungsprogramm dementsprechend eben halt ist, wie es ist.
Das stimmt, da hast du recht. Also selbst in der Fußball-Bundesliga, wo man sagt, das ist eigentlich das ist das Filet, ne? So, da treffen sich die 18 besten Trainer Europas, sagen wir mal, ja. Da gibt's so technische Unterschiede, dass du denkst, sage mal, wie kann denn der Trainer da jetzt eigentlich aktiv sein in der Bundesliga? Da ist ein Julian Nagelsmann, der abends mit seiner Lesebrille im fahlen Schein der Nachttischlampe noch kleine Techniksachen aufschreibt. Und da ist der andere, der sagt, ja, also bei mir muss die Abwehr stehen. Und dann können wir mal kicken, was vorne passiert. Also selbst da gibt es ja riesen Unterschiede, wo du denkst, hätte ich nicht gedacht. Und beim Football ist es tatsächlich so. Also erstmal eine Sache muss ich euch sagen. Ich habe jetzt die Trainerausbildung seit anderthalb Jahren begleitet. Jens Krittmarsch ist der Lehrwart des AFC VBB. Der hat so viele Trainer durch die C-Lizenz gebracht wie noch nie vorher. Wie noch nie vorher. Seit Corona, ich das mitbekomme, seit 2021, also seit dem 01.01.2021 bin ich im Amt und Würden beim AFC VBB, haben wir so viele Trainer durchbekommen und auch geprüft, dass ich sage, ey, das gibt's doch gar nicht. Das sind ja 50, 60 Leute, die Prüfung gemacht haben. Berlin-Brandenburg, wohl gemerkt. Wo sind, also das ist wirklich bemerkenswert.
Ich habe da mit Fuhrt neulich drüber gesprochen. Wir haben zum Essen zusammengesessen und da auch so ein bisschen über die Ausbildung philosophiert und er hatte mich dann dazu gefragt, Kälte, wo siehst du Verbesserungen bei der Coaches-Ausbildung? C-Lehrgang, das ist alles gut und schön. Das ist ja aber nur Grundlagen vermitteln. Ja? Also da fehlt ja dann sowas wie Kommunikation, Pädagogik, hast du nicht gesehen.
Ja.
Was mir persönlich halt fehlt, ist, was kommt nach dieser Trainerausbildung? Und da fehlt uns in Berlin ja noch eben dieses Weiterbildungsangebot. Irgendein Coach gibt mal irgendwie ein Seminar oder es gibt eine Convention oder dergleichen. Ne? Das fehlt mir halt noch in Berlin. Wenn das irgendwann mal kommt, dann sind wir, glaube ich, mal einen großen Schritt weiter.
Ja, also ich kann aus nordrhein-westfälischer Sicht mal berichten. Ich hatte vor 10.000 Jahren gefühlt mal den D-Lizenz-Lehrgang besucht und war dann teilweise erschüttert, was dann in dieser D-Lizenz an Grundlagen verteilt worden ist. Wie muss ein Verein aufgebaut werden? Es hieß ja Trainerassistent-Lehrgang. Ne? Also wie muss ein Verein aufgebaut werden? Das irgendwie, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, da gab es relativ wenig, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich Assistant Coach. Nach dem Motto, ich habe grundlegende Übungen für Warm-up, ja, grundlegende Techniken für Line, grundlegende Techniken für Receiver, alles mal auf einen Nenner geholt. Und da habe ich dann immer so das große Problem gesehen, weil ich habe selber so das Gefühl gehabt, ne, du machst eine C-Lizenz, machst eine große Referate, machst eine B-Lizenz, noch größere Referate. Ja, aber wie zum Henker mache ich jetzt einen guten Punch in der Offense-Line. Bums.
Also ich habe den B-Schein gemacht in 2019, glaube ich. Nee, noch früher. Ist auch egal. Nee, ich habe den früher gemacht. Ist auch egal. Auf alle Fälle waren da so viele Inhalte, beides hat mich schon beeindruckt, wie tief sowas gehen kann. Und deswegen verstehe ich auch, was Kälte sagt. Wir lizenzieren die Trainer und lassen sie danach eigentlich alleine. Ne? Wir lassen sie so los. Und dann spürt es vielleicht mal den Headcoach nach oben. Vielleicht hat der auch mal Erfolg. Aber die großen, echten, erfolgreichen Headcoaches kommen ja nicht aus der Tiefe des Raums, aus dem Brandenburger Raum, sondern das sind ja Trainer wie Schuhe und Fatah, die im Ausland waren, die da andere Bestäubungsaktionen hatten, also die sich befruchten konnten mit anderen Trainern.
Oh, jetzt sind wir bei der Biologie.
Ja, aber ich merke das ja so, ne? Und wenn ich mit Coach Duran spreche, der sportliche Direktor bei den Rebels, ist dann sein Riesenwissen natürlich auch durch die Kontakte zu anderen Trainern, zu anderen Ländern bekommen hat. Das heißt, in dieser kleinen Wassersuppe Berlin-Brandenburg, wenn du da drinnen köchelst, dann wirst du dich eben über ein bestimmtes Level hinaus nicht entwickeln. Mhm. Vielleicht hast du mal Schwein, dass du einen guten Trainer abbekommst, der aus irgendeinem Grunde bei deinem Verein andockt für ein, zwei Jahre und du kannst von dir was mitnehmen, wenn du noch den Kopf hast, es auch wirklich zu verstehen und auch bereit bist, was aufzunehmen und nicht nur sagst, naja, der soll mir nur eine Zeit nennen, wie viel Individuals ich habe. Aber ansonsten musst du deinen Arsch rausbewegen. Du musst dich bewegen, du musst andere Vereine kennenlernen, du musst mal hospitieren, du musst, Coach Falk Kunert war in Rostock gewesen, der war in Potsdam gewesen, bei den Adlern. Also der hat da schon so 3, 4 verschiedene Bundesländer gesehen. Das ist schon echt eine ganze Menge, ne? Dass du da mal eben andere Eindrücke bekommst. Aber nochmal, wenn du in Berlin-Brandenburg bleibst oder nur in Berlin, dann kannst du eben auch nur Berliner Football.
Wollte ich gerade sagen, ich bin ja von Berlin nach Düsseldorf gezogen und habe hier ganz andere Begrifflichkeiten kennengelernt für ein und dieselbe Sache.
Mhm. Genau.
Also, ich dachte, ich bin in einem anderen Land gelandet, nicht nur in einem anderen Bundesland.
Ja, es war andere Impressionen, andere Sprache.
Ja, es war Football, es war Deutschland, aber wie habt ihr das nochmal genannt?
Bevor ich gleich noch eine Aussage von dir aufnehme und weiterspinne, hast du uns einen Song mitgebracht, den du mal loswerden willst?
Ja, ich habe tatsächlich einen Song mitgebracht. Ich würde mit Volbeat anfangen, vor ewig. Der Knaller, den Volbeat bei jedem Konzert so spielt, dass alle mitsingen und selbst ältere Herren in meinem Semester sich noch das T-Shirt von der Brust reißen.
Kurze Frage, noch aus eigener Kraft oder schon angeschnitten?
Ja, kriegen wir schon hin. Wenn ich Musik. Nee, das passt schon. Also im Herzen wohnt ja immer noch ein kleiner Rabauke.
Ja. Ich hab da auch noch einen Song von Red Desert, das ist so ein bisschen Stoner Rock, Older Not Wiser.
Ja, das, also wisst ihr, das ist ja auch so eine Katastrophe. Ne? Ich meine, ich stehe ja auch jeden Morgen, wie du vorhin gesagt hast, Carsten, vorm Spiegel so und guck so rein und denke mir, diese Knete im Kopf, die man immer noch gerne so hat, ne? Und wenn man so durchs Leben wackelt, passt nicht mehr zum Aussehen. Aber ihr könnt euch drauf verlassen, es brennt immer noch ein Feuer.
So muss es da sein, sonst kann man sich auch gleich einmotten lassen.
Ja, man kann ja nicht ewig 17 sein, aber zumindest muss ich manchmal daneben benehmen. Das kriegen wir schon hin.
Ja, das schaffen.
Jetzt hast du ja auch gesagt, das klingt erstmal provokant, aber letztendlich ist es ja so, die großen Coaches kommen nicht aus Brandenburg, beziehungsweise Berlin-Brandenburg.
Nicht, wenn sie nur hier bleiben. Nicht, wenn sie nur hier bleiben. Genau,
nicht, wenn sie nur hier bleiben, teile ich völlig mit dir. Wir hatten uns ja auch ganz kurz ausgetauscht, was dir wichtig wäre. Und da haben wir ein gemeinsames Thema entdeckt, weil du ja auch beim Verband Berlin-Brandenburg tätig bist. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Ausbildung. Und da haben wir ja beide festgestellt, es ist unglaublich wichtig, sich nicht nur auf Berlin zu konzentrieren, wo es ja halt schon gefestigten Football-Markt gibt, sondern es ist eigentlich für den Verband noch wichtiger, sich jetzt mal um die Teams in Brandenburg zu kümmern, um die zu befähigen, zu wachsen.
Ja,
erzähl also doch mal was dazu.
Ja, zumal ja die Brandenburger auch traditionell eigentlich Sportler sind. Das ist ja, Brandenburg ist ja ein Sportbundesland. Guck dir Frankfurt-Oder an, guck dir Cottbus an. Ne? Das sind ja Hochbogen des Sports, des Leichtathletiksports, des Universitätssports. Ich sehe jetzt gerade bei der Jugendauswahl die Bengels, die aus Frankfurt-Oder kommen. Cottbus hat sich bis jetzt leider noch nicht gezeigt, aber ja, das sei was anderes Thema. Aber die Frankfurter Jungs sind alles Athleten. Die kommen alle, die kommen einfach da daher, das sind kleine Männer. Und das ist eben der Vorteil. Ne? Auf der anderen Seite sind sie natürlich eben nicht so gesegnet. Die Frankfurter sagen, sie haben eben für ihren Einflussbereich nur 180 Grad und nicht 360. Na klar, die haben die anderen 180 gucken nach Polen. Mhm. Und das ist eben der Standortnachteil Frankfurt. Deswegen müssen wir eben auch zusehen, dass wir diesen Standort unterstützen. Und ich habe mit dem Trainer aus Frankfurt der A-Jugend Kontakt aufgenommen. Ich werde jetzt zu einem Training fahren, mir das angucken Und wenn er möchte, werde ich ihm meine Meinung dazu sagen oder ihn unterstützen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch eine Fortbildungsmaßnahme vom AFC VBB nach Frankfurt-Oder schaffen oder nach Cottbus. Im Übrigen spielt Cottbus A-Jugend gegen Frankfurt-Oder demnächst. Da werde ich hinfahren, werde mir das Spiel angucken. Hallo. Das müssen wir machen. Wir müssen die supporten. Die dürfen nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden und immer nur in ihrer eigenen Suppe zu schwimmen.
Du hast ja gerade gesagt, in Cottbus und in Frankfurt-Oder, da gibt es halt so Sport-Hotspots, sportliche Ausbildung, auch schon für Jugendliche und Kinder. Warum ist man in Berlin noch nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel mit der Pölschau-Schule zusammenzuarbeiten, was ja eine spezialisierte Sportschule im Olympiapark ist? Die sitzt ja gleich im Prinzip hinter eurem Gebäude.
Ja, na, das ist natürlich Mühlen auf die Wasser von unserem Vorsitzenden Fuhrt, Merdanovic bzw. Cem Erdar, die ja seit jüngster Zeit aktiv in Verantwortung sind im Verband und genau das fordern. Mhm. Die sagen nämlich ganz klar, wir müssen Kader schaffen. Wir brauchen einen Spielkader, der Big East vertritt. Der wird sich jedes Jahr verändern. Das hat an dem Alter zu tun oder beziehungsweise dann vielleicht auch an der Leistung. Aber darüber hinaus brauchen wir auch Leistungskader. Ja. Und aus dem jetzigen Team Big East, was wir jetzt erstellen, was jetzt gerade fertig gesichtet wurde, Coach Falk Hunert wird dieses Team Big East jetzt zusammenstellen mit seinen Trainern. Da bin ich übrigens dran beteiligt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Werden wir einen entsprechenden Kader schaffen, der dann spielfähig ist in zwei Spielen, die wir dieses Jahr noch machen wollen. Und daraus wollen wir die 5, 6, 8, 10 Sportler benennen, wo wir sagen, Größe, Athletik, Knowledge, Verstand, Intelligenz, ich weiß nicht, wie man diese Sachen jetzt so schnell in so einem Interview zusammenfasst, das macht den Spieler aus und den wollen wir dann speziell fördern. Und dann muss es das Ziel sein, Gruß an unseren Vorstand, genau das umzusetzen, was die Jungs wollen, nämlich da einen Leistungskader draus zu machen und die auch besonders zu fördern und vielleicht auch so eine Art Stipendien mit Sportschulen zu organisieren.
Ja, vor allem, ich erinnere mich, ich hatte irgendwo mal gelesen, glaube ich, über die Deutsche Sporthilfe oder sowas, wenn du in einen Kader drin bist, dann kriegt der Sportler auch Förderung. Ja. Ich glaube, das wissen die wenigsten Vereine.
Und das ist ein guter Hinweis von dir, ja, dass das also auch noch ein Lockangebot ist oder sagen wir mal eine Unterstützung. Das soll ja kein Fake sein.
Und wobei wir in Berlin ja sogar noch eine zweite Schule haben, wo man ja gut Sportler abgreifen kann, die Football schon kennen. Und das ist ja die JFK-Schule. Ja, also das stimmt. Ich weiß, jede Jugendmannschaft prügelt sich um die Spieler der JFK, weil dort ja eben halt amerikanischstämmige Schüler dort vermehrt zur Schule gehen. Und die kennen Football natürlich schon, zumindest von der Theorie her. Und wenn man die kriegt, dann muss man denen gar nicht mehr so viel Footballwissen beibringen, sondern halt vielleicht noch das Körperliche einprügeln. Ja. Das wäre ja dann auch so ein Kandidat für irgendeine Kooperation in welcher Hinsicht auch immer.
Ja, der Nachteil bei der JFK ist der Standort. Der ist natürlich so
historisch, ne?
Ja, vor allen Dingen bist du in Steglitz-Zehlendorf, fast in Wannsee. Du kriegst die Spieler schwer, dann, wenn sie dann da eben auch aus diesem Einzugsbereich kommen, schwer in die Vereine, ins Stadtgebiet gepustet. Und das Zweite ist, dass die Jungs an der JFK natürlich andere Ziele haben. Die sind von ihren Schulzielen so, dass die akademische Bereiche anstreben, dass die Auslandsjahre anstreben. Sie sind mehrsprachig, sie sind mit einem gewissen Talent gesegnet, sonst kommst du da nicht hin. Und da ist der Wunsch oftmals Vater des Gedanken, dass du da so einfach rankommst und die Sportler so bekommst. Also die kennen Football, ja, das stimmt, aber das sind eher so die... Die Tennis.
Ich wollte es gerade sagen, hat bestimmt irgendwas mit Tennissocken zu tun.
Ja, aber also aus eigener Erfahrung, ich war ja mal Headcoach der Cobras Jugend und wir hatten durch Zufall drei von den Jungs von dieser Schule eben bekommen und das waren letztendlich unsere Leistungsträger und klar, ne, da sind auch ein paar wohlhabende Jungs dabei, die vielleicht nicht unbedingt Football spielen, aber es gibt sie und teilweise sind sie bereit, von Potsdam nach Berlin reinzufahren. Also ja. Darf man nicht unterschätzen. Also der eine oder andere fällt da schon ab.
Da gebe ich dir recht. Das wird aber eben dann nach meiner Erfahrung bei diesen Einzelnen bleiben, tatsächlich. Und aber man auch der eine kann ich ja weiterbringen. Das kann ja genau der sein, der den Unterschied ausmacht. Ne? Und da ist es wieder, es gibt so einen Spruch, der hängt bei uns an der Wand, machen ist wie wollen. Ne? Irgendwie nur krasser.
Nur besser.
Ja, genau. Nur geiler. Genau. Und das ist eben so. Da musst du den Arsch eben zur Schule bewegen, musst du sagen, ich weiß nicht, ich hätte dies und dies Angebot, darf ich das Thema anbieten? Und dann, wer nicht fragt, hat schon ein Nein. Ne? Wer fragt, könnte auch ein Ja bekommen.
Das erinnert mich jetzt, da habe ich mal eine kurze Frage, weil du hast ja auch schon gesagt, etwas Erfahrung. Ich erlebe es oft, dass Teams oder Vereine sagen, wir müssen an die Schulen, wir müssen an die Schulen, wir müssen an die Schulen. Und suchen immer händeringend Leute, die an die Schulen gehen. Wie ist denn da, also ich sehe die Notwendigkeit, aber wie ist halt so die Erfolgsaussicht, abgesehen davon, erstmal jemanden zu finden, der während der Schulzeit kann?
Das ist eine wirklich interessante Frage, weil das betrifft auch genau mein Feld. Ich bin einmal die Woche an der Schule in Neukölln und gebe Flag-Football-Unterricht, ne, an der 5. und 6. Klasse in der Rose-Ümchen-Schule hier in Berlin-Rudow. Und die Idee ist geboren aus einem Programm von Christian Sörensen, auch mit Mitarbeiter im AFC VBB, der Schulen besucht und mit denen Aktionstage gemacht hat. Und die Schulen waren dankbar, nach Corona zu sagen, ey, endlich mal wieder einer, der Sport anbietet. So, ne? Und dann hat Christian sich dahingestellt, der macht ausschließlich diese Arbeit beim AFC VBB und fährt dann zu den Schulen, also zu der Schule hin und sagt, Tachchen, ich hätte das gerne angeboten. Und die meisten Schulen sagen, na klar, machen Sie das, ist ja kein Problem. Eigenverantwortlich, ja. Brauchen Sie Geld? Nee. Brauchen Sie Bälle? Nee, brauche ich nicht. Na dann, hier haben Sie den nächsten Donnerstag, nächsten Freitag.
Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel.
Bitte schön. Ja, genau so. Na klar, die Schulen sind ja auch froh, wenn da jemand kommt und sagt, passen Sie auf, hier ist meine Lizenz, hier ist mein Führungszeugnis, also ich bin jetzt hier auch nicht in anderer Absicht da und ich habe da hier ein Empfehlungsschreiben bei. Vielleicht hast du vorher eine Mail geschrieben, darf ich Sie mal besuchen. So, und dann haben Sie das Impressum, dann wissen Sie, dass das passt. Und dann gehst du da also hin und stellst dich vor und dann kommen dir 30, 40 Sportler, die oder Schüler, noch keine Sportler, die gucken dich an und du sagst, okay, fangen wir erstmal an, geht mal hinter die Linie, behind the line. Okay, also alles da, haben wir eine Riesenfreude dran. Und dann sagst du, okay, und nächste Woche, ab nächster Woche Mittwoch, kommt hier Volker Herzberg vorbei und macht mit euch Sport. Wer hätte Lust mitzumachen? 18 Leute, so. Das haben wir das ganze Jahr gemacht an 15 Schulen in Berlin. Das ganze Jahr. Und dann hat eben Coach Söhre dafür gesorgt, dass er Trainer ranholt, teilweise auch Sportlehrer aus den Schulen, die gesagt haben, das ist ja interessant, da könnte ich mir vorstellen, ihnen zu helfen. Oder machen wir das am Anfang zu zweit. Ich kann ab März nicht mehr oder ich nehme eine zweite Schule dazu. Die Gruppe der teilnehmenden Trainer, die ist bei uns bei WhatsApp riesig groß geworden. Da sind 30 Trainer drin.
Ich kenne das Programm noch aus NFL Europe-Seiten. Da hatte man ja dieses Grassroots-Programm und da hat man ja auch den Fünferfleck an die Schulen gebracht. Und die Lehrer, sowohl wie die Kinder, die haben das sehr, sehr dankbar angenommen. Also das war mal eine Abwechslung in ihrem bisherigen Sportprogramm und wurde super angenommen.
Ja, das ist wirklich klasse. Und ich sage dir, da geht dir das Herz auf. Da sind kleine Kinder, die Kinder sind ja fast wie kleine Menschen. Nein, das war Spaß. Du hast diese 11-, 12-, 13-jährigen Kinder und du weißt, okay, die haben jetzt auch die 7., 8. Stunde. Ne? Für die ist es ja auch ein langer Tag gewesen. Ich habe dann um 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr Training gemacht und du weißt, die werden auch mal einen schlechten Tag haben. Die werden auch mal rumschreien oder mal weinen oder hinfallen oder was auch immer. Aber alleine, dass sie sich bewegen, alleine, dass sie zu dir hinkommen, dass sie dich alle coachen, dass sie mit diesen kleinen Gummibällen werfen, dass sie fangen, dass sie auch mal einen Wunsch haben, jetzt, wir wollen heute Einkriege spielen. Ja, dann machen wir das. Wisst ihr was? Der dran ist, muss einen Ball tragen. Oh ja. Also die Spielformen sind ja vielfältig, ne? Und am Ende des Tages fährst du nach Hause mit einem warmen Herzen und sagst, das war einfach toll, das hat Spaß gemacht. Und
in dem Alter geht es ja um Spaß.
Genau, genau. Aber es geht auch darum, ich habe die Kids dann eingeladen, habe gesagt, pass mal auf, wir fahren mal zu einem Tryout. Ich zeige euch mal, wie ein Bundesliga-Verein trainiert. Dann sind wir zu einem Tryout der Rebels gefahren, das passte zeitlich zusammen. Wir sind dann den Sonntag dahin, haben 2 Stunden zugeguckt, die durften den Ball schießen, die Sportler, die da waren. Ich glaube, im Wilmersdorfer Stadion war das gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, auf alle Fälle haben die einen Riesenspaß gehabt. Und ein zweiter Programmpunkt war, ich habe sie mitgenommen zu Sander. Ich habe bei Sander angerufen, packt er mir ein paar Karten raus? Ja, machen wir. Dann bin ich mit 4 kleinen Sportlern da hingefahren, habe uns Sander angeguckt. Gut, wir sind zur Halbzeit wieder abgehauen, weil es natürlich eine gewisse Länge bekommt. Auf dem Rückweg gab es noch einen Hamburger bei einem Fastfood-Laden, dessen Namen ich hier nicht nennen darf. Und, und es war einfach ein großartiger Tag. Es war einfach toll. Also, ne?
Noch mal auf die Frage zurückzukommen, was muss getan werden oder wie kann man es angehen, dass wir die Brandenburger Teams noch pushen können, ja, dass sie konkurrenzfähig werden? Was habt ihr für Ideen?
Also erstmal die Wahrnehmung tatsächlich und die Akzeptanz, dass sie nicht immer zu uns nach Berlin kommen müssen. Egal, was wir machen, sie kommen, müssen immer nach Berlin kommen. Und deswegen müssen wir unseren Arsch auch da mal hinbewegen.
Habe ich vorhin übrigens auch gesagt,
ja. Ja, genau. Also das ist ganz klar. Und ich sage euch mal, dass dieses Cottbus-Spiel jetzt stattfindet, Cottbus A-Jugend gegen Frankfurt Oder die spielen gegeneinander. Was spricht denn dagegen, wenn sich der Verband oder die Trainer da einfach hinbewegen, sich vorher ankündigen per Mail und sagen, ey, wir wollen uns einfach mal einen Überblick verschaffen. Das würde schon bedeuten, eine ganz andere Wahrnehmung. Dann kann man natürlich auch dem Mikrokosmos kleiner Vereine in Brandenburg anbieten, dass man öfter mal vorbeikommt, dass man zum Beispiel auch mal ein Camp begleitet. Das hängt aber, und das ist, glaube ich, das entscheidende Kälte, von dem Wollen, von dem Wunsch des Vereins ab. Das heißt, ich kann mich anbieten, ich hätte es jetzt fast ordinär gesagt, wie eine Hafennutte bei Flottenempfang, wenn die Vereine das nicht wollen, dann bin ich da hilflos verloren, dann kann ich nichts machen.
Ja, und da muss man als Coach auch ein bisschen größer haben zu sagen, cool, da kommt jemand, vielleicht hat er ja mehr Ahnung. Und wenn er nicht mehr natürlich. Ahnung hat, dann hörst du mir trotzdem an. Vielleicht bestätigt es wieder meine Ahnung.
Ne? Ja, also das kannst du doch wohl wissen. Also, und man kann sich ja vorher auch besprechen. Man kann ja sagen, okay, was habt ihr denn vor? Wir hätten hier am Wochenende im Oktober, haben wir hier gar nichts, der Platz ist da. Was wollen wir machen? Und wir sagen, pass mal auf, ich bringe jetzt mal, wir haben zum Beispiel Coach Inyu Mana im Auswahlteam. Das ist der Spieler, der Kerl ist mehrfach deutscher Meister geworden, hat ewig lange bei Braunschweig trainiert. Also wenn der nicht weiß, wie die denn funktioniert, wer dann? Und das würde ich Coach Inyu sagen, Inyu, wir fahren Samstag rüber, wir machen da 6 Stunden Football, du kriegst ein Mittagessen umsonst und eine feste, ehrliche Umarmung eines altgedienten Polizeibeamten. Dann wird der sagen, ja, komm mit. Ist doch großartig.
Ja, das klingt ja wie so Funkcode.
Okay. Naja, und das stell dir mal vor, ich würde den Cottbusern Jungs sagen, ihr könnt alle mitbringen. Ihr könnt die Männer, die A-Jung, die B-Jung, die C-Jung, können alle hinkommen. Wir machen ein Liniencamp. 4 Stunden lang. Und auf der anderen Wiese wirft ein Quarterback. Und wisst ihr was? Ich bringe einen mit aus der Bundesliga. Ich bringe Zach Gavino mit. Als Beispiel. Der spielt Bundesliga, der Kerl. Der wirft super. Der Typ ist klasse, ist ein klasse Sportler und der trainiert den halben Tag mit den Cottbusern. Da brauchst du gar keine Angst haben um Abwerbung oder sonst irgendwas. Da liegen zwischen jeder Trainingseinheit 110 Kilometer. Aber das wäre zum Beispiel möglich. Und nochmal zurück auf deine Frage, Kälte. Der Verein muss bereit sein, es zu machen.
Der Jens Kretschmann hatte damals 2016 eine sehr geile Idee formuliert, da hat er mich eigentlich auch gleich gecatcht und ich finde es schade, dass es bis jetzt noch keine Umsetzung gefunden hat. Er hatte damals von so einer Taskforce gesprochen, wo er so ein paar Trainer um sich schart, ja, für jeden Bereich im Football einen Coach, wo man halt mal sagen kann, okay, meinetwegen die Frankfurt oder Redcocks, die haben Bedarf an einer Klinik. Meinetwegen Long Snaps. Und dann sagt er, okay, pass auf, oder Special Teams, wir bauen jetzt mal den Volker, wir bauen den Gelte und wir bauen noch einen und dann fahren wir da halt mal hin und machen dort bei denen ein Camp, also als Taskforce. Ne? Oder ja. Wir machen da halt einen Vortrag über, wie sollte man ein Training strukturieren oder sowas. Ne? Das war, so wie du gesagt hast, ne? Der Verband zum Verein und wir bringen die Coaches dahin und wir bringen die Ausbildung zum Verein.
Ja, aber du wirst, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass sich ein Verein meldet, der sagt, wir bräuchten das. Ich glaube, dass da der Stolz größer ist als die, als der Umsetzungswunsch.
Also das schade ist
Verlust, eigentlich. Ja. Und es ist ja auch immer schwer, genau den Punkt zu treffen, wo man sagt, also an der Stelle können wir nur besser werden, wenn jetzt ein Externer kommt. Ne? Also als ich bei den Bears war, habe ich 2013, 14 den Kirk Heidelberg mal einfliegen lassen aus Köln, weil ich gesagt habe, ey, der weiß so viel, der hat schon mehr vergessen, als wir jemals wissen werden. Lass uns den mal einfliegen. Und da habe ich ihn angerufen und ich sage, Kirk, ich habe nicht viel, ich werde dich einfliegen, du kriegst ein Hotelzimmer und ein schönes Mittagessen. Wenn dir das reicht, er sagte, ach, warum denn nicht, ich habe doch Zeit. Und dann hat er den ganzen Tag, ich glaube, zwei Tage, ja, Samstag und Sonntag, hätte er in die Klinik gegeben, mit einer Intensität und das war einfach toll. Das war mal ein neuer Blickwinkel für die Spieler und für die Trainer.
Ja, Leute wissen, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, frag doch einfach mal, ob der Bock hat.
Richtig. Aber das Phänomen haben wir ja auch schon öfter kennengelernt, Carsten und ich, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es gibt viele Trainer, die sind auch zu stolz halt, um zu fragen und vielleicht dann impliziert sich unterstellen zu lassen, also aus deren Sicht, sie wüssten was nicht. Ja? Und ich finde das schade, weil es gibt viele Leute im Football und dazu gehören wir drei ja zum Beispiel auch, die ihr Wissen gerne weitergeben und das für lau.
Ja. Ja, natürlich. Und man freut sich doch, wenn man gefragt wird, oder? Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, ich gehe ja so langsam in den Sonnenuntergang und das wäre schade, wenn man diese Sachen eben nicht so weiter teilen kann. Auf der anderen Seite akzeptiere ich natürlich auch, wenn Leute sagen, du deine Meinung in allen Ehren, aber so wichtig ist die nicht. Und dann ist es eben auch okay. Also jeder macht, jeder kann machen, was er für richtig hält. Deswegen, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt mal, wir leben ja in so einem Staatssystem, wo wirklich jeder die Freiheit hat, das zu machen, was er möchte. Er muss nur mit den Konsequenzen leben. So, ne? Und du kannst eben auch einen Verein führen und kannst sagen, ja, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte, investiere 10.000 Euro in diese eine Saison. Dann kommt Corona, verhagelt jedes, die Spieler wollen eigentlich nicht wiederkommen. Die Saison ist für den Arsch, die darauffolgende, du steigst ab, du steigst wieder ab und der Verein löst sich auf. Katastrophe, aber ist jetzt nicht unbedingt ersponnen. Ne? Und das ist natürlich schade um diese gesamte Struktur, um das gesamte Wesen. Und ja, also, aber wir müssen es ja auch nicht schwarz malen. Also wir haben uns ja heute nicht getroffen, um uns mit traurigen Augen nachher ins Bett zu bewegen.
Und ins Kissen zu weinen.
Ja, genau, ganz, ganz leise ins Kissen weinen.
Die What's Potatoes.
Was hast du denn noch? Also,
ja, entschuldige.
Erzähl.
Ich wollte damit auch nur sagen, es gibt ja die Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Positivbeispiele. Und ich bin begeistert von diesen jungen Nachwuchscoaches. Da habe ich jetzt zwei Damen kennengelernt, zwei Frauen kennengelernt, die jetzt bei den Rebels angelandet sind in der A-Jugend, die so viel Energie mitbringen und so viel positive Freude, obwohl sie eigentlich noch jung sind im Coaching. Und die sagen, sie wollen, sie machen, sie tun. Sie waren auf dem letzten Trainerlehrgang. Ganz positive Menschen und es ist einfach schön, das zu sehen, dass das eben auch noch nachkommt und man muss eben sehen, dass die sich dann einfach weiterentwickeln können und man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und ja, da, also das ist so ein Positivbeispiel für mich.
Ich habe da auch ein positives Beispiel, die Beelitz Blue Eagles finde ich als Verein sehr sympathisch, die sind da sehr offen und nehmen alles wie einen Schwamm auf, was man denen so als Wissen zur Verfügung stellt und wollen sich da auch weiterentwickeln. Oder die Lauchhammer Miners, die hatten ja auch schon mal zu Gast gehabt, die da auch ein super Programm auf die Beine gestellt haben, aus dem Nichts. Ja, haben vieles richtig gemacht, haben sich da in ihrer Stadt, wo sie da sind, sozial verankert. Stark. Man kennt sie im Ort und haben für ihre Verhältnisse ordentlich Zuschauer da. Also
ja, klasse. Tolle Sachen. Klasse. Und das ist ja wirklich, du rammst da einen Nagel in den Boden, ne? Und daraus wird dann, sag mal, übertrieben wie in Silvestern so eine Stadt, ne? Und wenn du da so einen Standort dann festnagelst, Eberswalde, ne? Also Coach Backe rum, ne? Der da einen outstanding Job macht seit Jahren, da alles am Leben hält und einen Kunstrasenplatz da hingezimmert bekommen hat. Entschuldige bitte, Erkner Reserbex.
Als Stadtberliner verwechselt man das einfach. Ne?
Ich war gerade in Eberswalde und habe da Urlaub gemacht. Das tut mir leid.
Ja, wir waren auch mit den Adlern auch in Eberswalde und Erkner dieses Jahr. Also ja. Erkner, ganz toll. Also ich habe die auch letztes Jahr mal im Winter oder vorletztes Jahr im Winter besucht, um denen auch mal so ein bisschen O-Line mitzugeben und sehr interessierte Jungs und ist vielleicht nicht das größte Team, aber auch ein Team auf jeden Fall mit Herz. Ja, und da ist ja nicht zuletzt der Coach Backe dafür verantwortlich, den Spirit hochzuhalten.
Klar. Also nochmal, Entschuldigung, Coach Backe, wenn du jetzt hier zuhörst oder das später zuhörst, natürlich weiß ich, wo du bist. Das war jetzt gerade auch der späten Uhrzeit die Schuld. Und also nochmal, ganz klar, und das sind eben so eine Highlights im Football-Team, die müssen nicht den deutschen Meister stellen und die müssen auch nicht den Ring tragen und so, aber trotzdem halten sie unsere Sportart hoch und das ist einfach großartig. Ne? Das sind genau diese kleinen Diamanten, die man da so hat. Ne? Und
ja, letztendlich muss ja nicht jedes Team Meister sein. Es ist schon wichtig, dass es einen Footballverein gibt, die in ihrer Region Spaß haben, die den Football dort vermitteln und dafür sorgen, dass wir hier eine lebendige Football-Landschaft haben, wo man Spiele austragen kann, sich gegenseitig messen in aller Freundschaft und das ist auch wunderbar.
Genau, und es ist auch Aufgabe des Verbandes da, eben so eine gewisse so ein gewisses Netz herzustellen, dass man sich da als Verein eben auch wiederfindet. Und da möchte ich auch nochmal Lob aussprechen an Furt und Cem, die beiden Verbandspräsidenten, die da wirklich ganz, ganz rührig sind und uns bei unseren kleinen Ideen, die wir da so haben, auch exzellent unterstützen. Ich glaube, dass wenn wir das so weiterführen können, in 2, 3, 4 Jahren auch wirklich, also nicht nur ein Leistungskader entsteht, sondern eben auch ein Verbund von Vereinen, die mehr miteinander zu tun haben und positiver miteinander zu tun haben, als wie es der Stand gestern und heute ist.
Ja, wir hier bei den Coach Potatoes haben ja auch ordentlich Kritik ausgeteilt, weil wir immer so das Gefühl hatten, ja, beim Verband passiert jetzt nicht viel, man kriegt nicht viel mit. Und dann hatte mich ja Fuad eingeladen zum Essen und wollten wir einfach mal quatschen. Und ich hatte auch das Gefühl, da sitzt jemand vor mir, der da auch so wie du so ein gewisses Feuer in sich trägt und paar Ideen zur Veränderung hat und da so einen Mitstreiter sucht, die ihm da auch so ein bisschen zuarbeiten können. Und da waren auch interessante Ideen dabei, auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen sind schneller fassende Menschen, die haben eine schnelle Auffassungsgabe, die haben ein gewisses soziales Netz, die haben auch ein Business, ne, und die wissen, den einen oder anderen eben auch anzusprechen. Und das macht schon Sinn so. Also das muss ich sagen. Wir hatten auch Zeiten, die waren eben sehr lahm. Das meine ich jetzt gar nicht böse und will auch nicht nachtreten, aber das wissen wir. Die waren eben sehr lahm, da war Stillstand so angesagt. Und dann hast du eben so Leute wie jetzt vorhanden, die dann sagen, nee, weiter, 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 komm, weiter, weiter, weiter. Wir haben hier das, wir haben hier das. Und vielleicht klappt mal auch was nicht, aber mach mal und beweg dich.
Besser versucht zu haben als gar nicht. Und ich habe dem Fuhrt auch gesagt, also ich glaube, wir haben so mittlerweile in Berlin das Problem, dass die Leute, die wir hier im Football haben, dem Verband gar nicht mehr so richtig über den Weg trauen, aufgrund der Sachen, die damals nicht gelaufen sind oder nicht gemacht worden sind. Es gab ja ständig Personalwechsel. Die Leute, die es versucht haben, haben sich an den Vereinen die Zähne ausgebissen, haben dann frustriert aufgehört. Ja. Das ging ja teilweise schneller, als man seine Buchse wechseln konnte. Und ja, ich glaube, da ist dann halt so ein bisschen die Mentalität entstanden, was soll's, der Verein macht uns die Spielerpässe, sorgt dafür, dass wir einen Liga-Obmann haben, Hauptsache das läuft und den Rest machen wir halt für uns alleine.
Ja, da haben wir das Problem, was wir jetzt haben, ich rede jetzt mal, also ich persönlich, Carsten, rede jetzt von ganz oben bei dem großen Verband mit den A am Anfang, haben da im Prinzip große, sag ich mal, Verwaltung von Spielbetrieb, von Bundesligen. Ja, und das war's. Und wenn das in die Landesverbände auch nur so runtersickert, ne, dann hat der Landesverband da große Probleme. Also Nordrhein-Westfalen, ich kann sagen, bei uns läuft's. Ne, also wir können uns dann weniger beklagen. Bei uns ein bisschen mehr als nur reiner Spielbetrieb organisieren.
Ja, das liegt aber daran, dass ihr eine wirklich gute Struktur geschaffen habt.
Richtig. Und
das ein Stück weit ernten könnt, was ihr über Jahre gesät habt. Ne? Und das über den NRW-Football sich Deutschland sehr, sehr lange definiert hat. Und ich habe das ja noch als Spieler kennengelernt, so in Düsseldorf zu spielen, ne, und in Köln zu spielen. Und das waren schon echte Brocken. Die waren immer schon gut gecoacht, die waren schon immer gut ausgebildet, während wir so angekommen sind, so als Berliner Rotze, ne? So, naja, mal gucken, was wir für einen Trick machen können hier so, ne?
Ja, da kommst du mit der Rebels-Jugend an, denkst ja, Panther.
Ja.
Ja, ja. Und dann fräsen die ja einfach durch deine Defense-Line durch und denkst, okay.
Das stimmt. Da haben wir auch immer gefragt, was die zu essen bekommen, so, ne? Und das hat aber natürlich viel damit zu tun, dass die NFL-E da präsent war, dass man auch heute wieder die, nicht ohne Grund, die Endspiele da macht, ne? Und auch die Jugendauswahl ja, sagen wir mal, eher in diesem Bereich erfolgreich ist. Wir müssen uns da in Berlin wirklich wirklich wieder Gedanken machen. Ne? Wir müssen da wirklich, wir haben das Potenzial ja da, 3,5 Millionen Menschen in der Stadt und Spektrum. Das kann doch nicht sein, dass wir hier, ich sage mal,
Bundesliga gegenseitig Spieler klauen.
Ja. Das machen aber die in NRW übrigens auch. Also das ist,
brauchst du nicht zu glauben. Nein, überhaupt nicht. Ich habe halt bloß manchmal das Gefühl, dass man eher drüber nachdenkt, eben den vorhandenen Kuchen anders aufzuteilen. Teilweise hatte ich eben auch das Gefühl, dass man versucht, Spieler aus Vereinen abzuwerben, nicht weil man den Spieler braucht, sondern um den Verein zu destabilisieren. Ja, stell dir vor, du klaust dem anderen Team halt den Quarterback, dann ist da erstmal Rudern angesagt. Ja, und ich denke halt auch, wir haben so viel Potenzial in der Stadt und jetzt auch, ja, die ERF tut jetzt auch ihren Teil dazu bei, dass Football eben bekannter wird und auf diesen Hype-Train müssen wir halt auch aufspringen.
Ja, aber da sehe ich gerade so ein Mentalitätsproblem. Ich habe es nämlich gerade wieder jüngst erlebt. Ich dachte, ich habe ein Déjà-vu. Das hatte ich mich vor Jahren mal mit den Panthern gehabt. Da wurden die Panther, im Panther-Vorstand mal gefragt von den Monarchs, Pressefuzzi. Ja, sag mal, hauen ja so viele Leute ab nach Köln. Was passiert denn da? Und der hat geantwortet, sehr ehrlich, ja, alle sehen so, dass die Leute abbauen, aber keiner fragt, warum Köln so viele Leute braucht. Und ähnliches habe ich jetzt in einer anderen Bundesliga erlebt. Ne? Da reden so zwei Teams mal spontan miteinander. Das eine Team ist noch komplett im Aufbau mit 50er-Kader, sonst ein Spielbetrieb. Das andere Team ist kurz davor, den Spielbetrieb abzumelden. Und von den letzteren Team hört man nur den Vorwurf, was soll denn das? Warum habt ihr so viele Leute?
Naja, so, der Spiegel. Ja. Verstehe, ja, das ist...
Das ist traurig.
Aber da habe ich auch keine echte Antwort dazu. Das ist wirklich vielschichtig.
Ich beobachte es nur seit einer Zeit, dass halt so dieses Ich bin toll, ich sehe, die alle anderen sind kacke.
Ne? Das siehst also du doch im Trainergeschäft genauso. Ja. Im Trainergeschäft gibt es die wenigsten Trainer, die sagen, also Dicke, meine Scheiße stinkt nicht. Ja, und dann, ja.
Also ich glaube, in Berlin werden wir auf kurz oder lang ein Problem kriegen, wenn ja gut, also nimmst du mir jetzt nicht böse, aber von deiner Generation ist ja kaum noch einer Trainer. Die Generation nach dir ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Ne? Bobo hat da auch mehr oder weniger aufgehört. Bernd Gottschalk hat aufgehört. Da sind auch gute Coaches weg. Und meine Generation hört auch so langsam auf, weil die auch mittlerweile keinen Bock mehr haben auf diese Vereinsmeierei. Jetzt müssen also langsam die neuen Coaches ran. Das ist die Frage, wie viel da jetzt nachkommen. Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht so viel Kontakt. Aber andersrum ist es ja mit den Vorständen auch so. Ne? Die werden auch langsam älter und sie werden müder und da muss eine Nachfolge geregelt werden. Und so viele Leute, die Bock haben, Vorstandsarbeit zu machen, gibt es jetzt auch nicht. Und da sehe ich in nächster Zeit doch einen größeren Umbruch auf uns zukommen.
Ja, ich habe auch große Sorge. Wir haben ja teilweise gestandene GFL-Teams, die, sag ich mal, Vorstände haben, die in der Sache bemüht sind, aber fachlich ja nicht aus dem Bereich kommen, sondern halt gewählt worden sind, weil sie gesagt haben, na gut, dann mache ich's. Da sehe ich auch noch ganz viele Probleme auf uns zukommen.
Ja, also ich sage mal, das Leben besteht ja aus Kommen und Gehen, ne? Da sind wir uns ja einig. Also das ist so, ne? Und dann, dass eben ältere Coaches aufhören und jüngere nachkommen. Ich sage euch, der Vorteil der jüngeren Coaches-Generation liegt in der Vernetzung in der Welt, dass du eben andere Medien hast, die du nutzen kannst und dass du alleine so einen Podcast machst, wie ihr ihn macht. Das gab es ja vor 20 Jahren auch noch gar nicht, war undenkbar. Und genauso wird es eben auch modernere Vorstände geben, vielleicht wird sich der eine oder andere Verein auch auflösen, vielleicht wird es auch neue Vereine geben, keine Ahnung. Aber ich denke, im Großen und Ganzen steht und fällt es immer mit dem Einzelnen, der Ideen hat oder nicht und der den Mumm hat oder die Energie, das auch umzusetzen. Also das waren immer die Erfolgreichen, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, ob es klappt, ich versuche es mal. Ja. Und da sollten wir positiv rangehen und sollten sagen, okay, vielleicht hatten wir auch zu viele Vereine jetzt für kurze Zeit auf der Landkarte, vielleicht war das Quatsch, dass wir 9 Vereine sind hier im Umfeld, vielleicht hätten auch 5 gereicht, 6, vielleicht muss man sich gesund schrumpfen, keine Ahnung. Das sind ja alles so Argumente, die kann man mal gut beim Bier bequatschen, so, ne? Und was ist was den Jungs geworden? Vielleicht ist ja der eine oder andere auch echt eine Luftnummer. Ja, wir haben da gedacht, das wird doch mal was, aber eigentlich waren es gar keine Footballer. Ja, die waren dann doch wieder beim Fußball oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es gibt ja auch so Modeerscheinungen, ne, wo Leute die sich ja beim Football melden. Und da muss man eben gucken. Also, ja, das ist ja halt am Ende des Tages, ist es aber nur Sport. Es ist einfach nur Sport.
Ja, aber es haben sich ja viele auf die Fahnen geschrieben, aus diesem Football irgendwie mehr machen zu wollen. Und man merkt halt irgendwie, bis auf diesen neuen Hecht im Teich namens ERF ist ja im Verbandsfootball noch nie so viel passiert. Ne? Ja. Und nur diese notgedrungenen Entscheidungen, um halbwegs konkurrenzfähig zu bleiben.
Also was ich leider beobachten musste, ist, was wir schon prophezeit haben, ist, dass in unterklassigen Teams jetzt auf einmal Coaches zu Coaches werden, wo man sagt, so, okay, cool, Nachwuchs. Dafür aber andere Coaches auf einmal in Regionalliga-Teams coachen, wo du denkst, oh, der braucht aber noch.
Ja, na klar, also das ist, das gibt es in allen Sportarten, ne? Dass du so eine eher Ausfälle hast oder wo du dich fragst, boah, wie hat der das denn geschafft? Auf der anderen Seite, sind da auch Vereine, die diese Coaches anstellen oder ja, zumindest dulden? Und
in Ermangelung eines Besseren, ne? Also da ist wieder diese fehlende Vernetzung halt auch wieder ein ganz großes Thema.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis.
Ja, ne? Deswegen wollte ich auch schon so langsam das nächste Thema oder das nächste Themenkomplex mal ansprechen. Möchtest du noch einen Song loswerden?
Ja, ich habe noch von Greta von Fleet. Ich habe mir das extra vorhin rausgesucht.
Ich glaube, es war Change is Gonna Come.
Ja, genau. Perfekt. Ach, vielen gut? Dank. Vielen Dank dafür.
Ja, Change is Gonna Come.
Ja, Carsten, hast du zufällig noch was?
Weißt du, ich lasse den Gästen die Playlist.
Okay. Ich habe noch einen Song, so ein bisschen neumodischen Kram, so Hip-Hop-Zeug, den nennt sich irgendwie Master Killer, kannte ich vorher nicht, mit dem Titel Old Man.
Bist du schon in deiner Midlife-Crisis? Fängst du jetzt an mit Gangster-Rap?
Ich glaube, ja. Mit 42 darf man anfangen, oder?
Mit der Midlife-Crisis? Ja, kann man so langsam Warm-up machen dafür. Ja.
So, passt auf, jetzt kommen sie wieder.
Hast du wieder neues Spielzeug?
Was sagst du?
Hast du wieder dein neues Spielzeug ausgepackt?
Ich habe mein neues Spielzeug ausgepackt. Genau, wir wollen ja so ein bisschen peppiger gestalten. So, hier unsere obligatorischen 5 Fragen, mein lieber Volker. Keine Sorge, das ist nichts Schlimmes. Du bist mit deinem Team auf einer Auswärtsfahrt und ihr seid auf der Rückfahrt. Das Team schreit Hunger, Hunger, Hunger. Wofür entscheidest du dich? McDonald's oder Burger King? Und wenn, warum?
Vegetarisches Restaurant.
Das hat man noch nicht.
Bist du schon in dem Alter, wo dein Arzt dir rotes Fleisch verboten hat?
Tatsächlich habe ich umgestellt und die gesamte Familie ist bei uns vegan-vegetarisch geworden, ja.
Okay. Gut, nicht, dass ich mich drüber lustig machen will. Das ist doch, auch auf jeden Fall eine zu respektierende Entscheidung.
Du kommst ja auch noch dahin.
Nein, ich versuche auch schon öfter vegetarisch zu essen. Ich glaube, zu vegan komme ich nicht. Aber vegetarisch hat auch schon so seine Vorteile und ne, jeder also so, wie er es braucht.
Wir suchen ein vegetarisches Restaurant.
Ich hatte jetzt einen Spaghetti Bolognese gehabt aus Linsen. Ich war sehr erstaunt.
Es gibt auch Chips aus Linsen, sind gar nicht mal so...
Super.
Alles mit Kichererbsen hast du mich. Ich liebe Kichererbsen.
Da gibt es eine Tür geht zu, nämlich die Fleischtür, und es gehen ganz, ganz viele Türen auf. Ne? Und wenn man dann, wir waren am Wochenende beim Grillen, wir haben Pilzspieße gemacht und haben Schafskäse mit reingenommen und Auberginen, Avocados, also da war alles mit bei. Ist irre. Und ich bin zu lange beschissen worden mit dem Fleisch.
Weil man auch sagen muss, Schweinefleisch ist da sind sehr viele entzündungsfördernde Stoffe drin. Also
ja, klar.
In deren Sicht nicht gesund. Mit dem Zeug, wie die Viecher gefüttert werden, ist auch nicht gut.
Ja, genau. Das ist ein langes Thema.
Genau, und definitiv nicht gesund fürs Schwein.
Okay, ich vermute mal, da wirst du mir auch keine richtige Antwort geben oder eine ausweichende Antwort. Zu deinem vegetarischen Gericht, Coke oder Pepsi? Glaubensfrage.
Coke, ganz klar Coke.
Ich musste nochmal erwähnen, damit du die Frage verstehst. Also, ne, wir haben ja immer so einen Austausch hier also ich in Berlin, Carsten in Düsseldorf. Und irgendwo dazwischen, NRW-Grenze, spaltet sich diese Community in NRW Pepsi und der Rest Deutschland Coke.
Ganz klar Coke. Hundertprozentig. In kleinen Glasflaschen, eiskalt aus dem Kühlschrank.
So, jetzt was für die Nerds. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Wer ist dein Lieblingscharakter?
Das fragt er übrigens nie bei Star Trek.
Ja, da gibt es keine tollen Charaktere.
Ja, weil er nicht mitreden kann.
Gib mir 3 vor. Also Star Trek ist einfach...
Also,
gib mir 3 vor.
Von Star Wars?
Ja.
Darth Vader?
Ja.
Yoda?
Ja.
Boba Fett?
Ich wusste, dass das kommt.
Jar Jar Binks?
Ja.
Sowas eben.
Ja, Darth Vader hat schon Ausstrahlung.
Das ist der coolste Bösewicht, oder?
Ja, und unsere Stimmen ähneln sich morgens.
Die Atmung wahrscheinlich auch. Ja. Okay, was war dein geilster Football-Moment?
Der geilste Football. Also wirklich einer, ja. Das ist,
kann auch 2 sein.
Also einmal haben wir das mit dem Prospektteam in Cottbus gewonnen mit einem Field Goal, was wir in aller Ruhe vorbereitet haben. Und da hat das Clock Management so richtig gut funktioniert und es fuck, wahrscheinlich, das wird die Welt nicht verändern, dieser Sieg, aber der war für unser Team so großartig und Kicker Ben Hamann ist angelaufen, hat den Ball geschossen, hat sich umgedreht, hat gesagt, Coach, das Ding haben wir gewonnen. Und das war für Cottbus so ernüchternd, weil wir gegen das Prospect-Team noch nicht verloren hatten und das war einfach ein schöner Moment. Grüße nach Cottbus in dem Zusammenhang natürlich und natürlich auch der Aufstieg in die zweite Bundesliga mit dem neu gegründeten Männerteam im Flutlicht im Mommsenstadion 2005, lege ich mal jetzt fest.
So ein perfekter Augenblick, ne?
Ja, ja.
Alles zusammenpasst.
23-0, es waren ganz viele alte Rebels da und das war so ein nebelverhangener Oktoberabend. Wir hatten erst in Troisdorf gespielt, haben da 6-0 gewonnen und die sind Jungs zu uns nach Berlin gekommen und wir haben gesagt, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und dann haben wir 23-0 gewonnen und das war einfach großartig.
Beschreib noch ein bisschen mehr die Atmosphäre und wir machen eine Netflix-Serie draus. Ich sehe schon die Bilder, ne? So,
oh. Ja,
Under the Lights bei den
Rebels. Es gibt übrigens davon noch ein Video, das hat der jetzige Headcoach, der Rebel Prospect, der Jan Mesek.
Ein wunderbarer Kerl, mit dem habe ich zusammen Jugendfootball gespielt. Den habe ich letztes Jahr, hatte ich ja die Thunderbirds.
Ja.
Da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ganz toller Typ. Schöne Grüße, Jan.
Vielen, ja genau, Jan, wenn du zuhörst, dann, und der hat noch ein Video von diesem Aufstiegstag aus dem Mommsenstadion. Das hat er mir mal zukommen lassen, geht ein paar Minuten, wie das, wie wir uns warm gemacht haben und dann das Spiel und das Ende und so. Und hat er unterlegt mit so ein, zwei Gimmicks. Ganz großartig, ja. Cool. Liebe Grüße, Jan.
Für dich als Special Team Coordinator, worauf hast du mehr Bock? Onside Kick oder ein Sky Kick?
Onside.
Ja. jeder will noch Zeit. Oh. Ist übrigens nicht so leicht, wie manche denken. Ne?
Ja. Naja, und vor allen Dingen, du kannst ja jeden Kick so machen, dass er dir als Onside zur Verfügung stünde. Das sagt ja keiner, dass du diesen Kick immer tief ausführen musst, dass du kannst ja, also eigentlich, du musst dir mal Folgendes vorstellen, du bist im Kickoff-Team und du schießt den Ball rüber und eigentlich servierst du ja dem Return-Team immer wieder das, was sie trainiert haben. Nämlich der Ball kommt hoch runter und die haben ihre Laufrichtung und hoffentlich findet mein Headhunter, hoffentlich findet mein Wolfspack den Ballträger. Ich kann jeden Ball flach schießen. Kann jeder den Ball flach schießen. Und ich kann dann auf dem Feld im Training Hütchen hinsetzen, indem ich sage, auf der linken Seite, auf der 30, da soll der Ball auslaufen. Dann wird der Ball flach geschossen, durch das ganze Feld durch. Ich kann jeden Kick so kreieren. Dann ist er zwar für die Zuschauer nicht mehr so hübsch, aber er ist immer eine Gefahr für einen Turnover.
Bist du auch ein Freund davon, den Dicksten in der ersten Linie abzuschießen?
Volle schon, Kanne gegen die Möhre oder halt 50
schon passiert. Weiter unten. Schon passiert. Wer seine dicken Jungs in die erste Kick-off-Return-Linie setzt, der trainiert falsch.
Selber schuld, ja.
Wenn überhaupt, ja.
Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also das ist auch zum Beispiel auch so ein Hingucker, ne? Wenn du drauf guckst und sagst, okay, wenn die Jungs da vorne stehen, bitte, dann sollen sie es haben. Ne? Aber man muss natürlich mit den Konsequenzen auch leben, wenn es schief geht. Ne?
Also, witzigerweise, es hat letztens eine Theorie gehabt, wo wir genau das besprochen haben, ne? Die wendigen nach vorne.
Fans-Team.
Naja, du kannst ja mal durchrechnen, Carsten, wie lange das dauert, bis der Returner deine eigene Blocking-Linie kreuzt. Also stell dir mal Folgendes vor, der Kicker läuft an und du frierst den Moment ein, wo der Kicker den Ball trifft, ja? Und würdest jetzt eine Stoppuhr starten, der Ball darf hochfliegen, der fliegt nach hinten hin, der Returner nimmt den Ball auf und läuft jetzt mit dem Ball los. Wann? Wie viele Sekunden braucht es, bis der seine blockende Linie erreicht, bis die quasi auf einer Höhe sind? Was schätzt du?
Im Zweifel viel zu lange. Ich stand vorne früher in der Jugend. Das geht nicht ohne Holding.
Ja, es sind 6 Sekunden. Es sind standardmäßig 6 Sekunden. Lass es mal 5,8, lass es mal 6,3 sein. Aber du musst in der Lage sein, 6 Sekunden hohe Geschwindigkeit rückwärts zu rennen und dabei noch einen Block ausführen. Ne?
Und deswegen macht man jemand, der volle Karacho auf dich zukommt.
Deswegen macht man da auch keinen klassischen Block mehr, sondern macht eher so eine Washdown-Technik.
Genau. Ja. Und das musst du aber eben auch diese 6 Sekunden schaffen. Ne? Und dieser klassische Block, der ist ja von Arsch. Ne? Also du prallst dagegen. Wenn der Spieler dumm ist, lässt er, also prallt er noch gegen. Ansonsten macht er nur noch einen Move rechts, links, dann ist an dir vorbei, damit ist das ganze Ding verpufft. Also von daher, das kann man ja auch mal trainieren. Du kannst ja auch mal deinen Spielern klar machen im Training, das geht ganz schnell. Du nimmst einen Stoppuhr und sagst, wie lange denkt dir dauert das? Ah, 3, 4, 5 Sekunden, und er sagt 12. Und dann sagst du, ja, okay. Und wie gehen's mal durch? Bapp. Und dann guckst du dir das an und du lässt die Jungs zurückkommen, bis der Returner so quasi auf der Höhe seiner ersten Blocker ist. Und dann wird ihnen erstmal klar, wie lange dieser verdammte Weg eigentlich ist. Ne? Und dass man da eben nicht mit Übergewicht laufen kann. Ne?
Wenn du dir wünschen dürftest, gegen ein Team zu spielen, meinetwegen mit deinen Rebels Prospects, ich habe ja ein bisschen, ich denke dein Herz ein bisschen dran, gegen wen würdest du spielen wollen? Realistisch oder unrealistisch? Völlig egal.
Also realistisch hätte ich gerne mal gehabt, dass wir einen Rebels Bowl spielen und alle Teams in Deutschland einladen, die Rebels heißen. es gibt ja tatsächlich 3 oder 4 Teams. Ne? Also ich habe gestern mal durch Zufall, als ich so durchgescrollt bin, habe ich gesehen, da gibt es noch irgendeinen
Bruchsal.
Ja, genau.
Erlangen, glaube ich, war.
Ja. Und also da können wir mal nachgucken und da könnte man mal einen Rebels Bowl spielen, das würde mich interessieren. Und unrealistisch habe ich eigentlich keinen Wunsch. Ich würde gerne mal ein Spiel meiner Lieblingsmannschaft sehen. Ich bin Fan der jetzt LA Raiders. Würde da gerne mal ins Stadion gehen, aber das ist eigentlich noch unrealistischer, dass ich da mal hinkomme. Ja, aber das wäre schön. Das würde ich mir gerne mal angucken.
Ich durfte mal einen Rundgang im Kolosseum machen, aber da war natürlich kein Football zu sehen. Aber war schon cool.
Ja, also das würde mich mal interessieren. Aber so, ja, den Rebels Bowl würde ich gerne mal spielen. Ich fand es klasse, als Coach Dogan verantwortlicher Trainer bei den Adlern war. Da sind die Adler in der ersten Liga gewesen und wir in der zweiten Liga mit den Rebels und wir haben da den Berlin Bowl gespielt. Wir haben die Adler gegen die Rebels gespielt mit seriösen Vorgeschichten, nicht mit Ärger und Stress, sondern wir haben wirklich einen coolen Bowl gespielt und die Adler haben dann auch gewonnen, aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool und es war das erste Mal, dass man so das Gefühl hatte, dass da dass das was Positives ist und nicht gehypt wird. Und
mittlerweile wird da so eine Rivalität reingedichtet, so ein Derby-Hass, der eigentlich gar nicht nötig ist. Also das Spiel an sich ist schon interessant, wenn Rebels und Adler aufeinandertreffen. Mhm. Das hat ja auch eine gewisse Tradition und wer die Rebels-Geschichte kennt, weiß warum. aber da muss man jetzt dann nicht so künstlichen Hass rein. Also ich fand ja das Eröffnungsspiel Adler Rebels war ja schon ganz cool. Da hattest du ja den Stream moderiert. Aber dann zu sehen, dass es nach dem Spiel dann noch zu einer Schlägerei kommt, völlig unnötig.
Ja, da sind doch zwei Klapsköpfe da aneinander geraten. Der eine in dem Jersey hat dem anderen in dem Jersey ins Gesicht gegriffen und daraufhin hat der sich gewehrt. So. Und dann hast du natürlich den in the heat of the fight. Ich meine, passiert ja kein Wort. Die haben ja alle Schulterpads an den Helmen, aber die Situation sieht natürlich blöd aus. Mhm. Keine Frage, ne? Wenn sich alle hin und her schubst. So. Und,
also wenn die Rabbits so ein Family-Date draus machen, ne?
Ja, ja, na klar. Ja,
vor allem mit Werbung, damit machst du, dass es halt so ein Familiending ist, keine Hooligans, keine Bengalos irgendwo in irgendwelchen versteckt oder sowas. Ne?
Kann man froh sein, dass wir keine ERF-Fans haben. Ja.
Nee, das war absolut nötig und es war auch schade für die Adler, die sich einfach zurecht gefreut haben über ein tolles Spiel und denen da so ein bisschen die Stimmung vergällt wurde. Aber das reicht, wenn du einen kaputten Apfel im Korb hast, dann hast du Fruchtfliegen da. So, ne? Und das war aber
dafür
da auch.
Haben sich ja die Rebels dann sportlich im Rückspiel dann nochmal revanchiert und haben das Spiel ja gewonnen.
Knapp, so. Ja. Der letzte Spielzug von Donovan Isom, ja.
Das Ergebnis nochmal, dass das was abgefahren ist. Das war das nicht 35 zu 36 irgendwie sowas?
49, 46 hätte ich gesagt,
oh, ja. Ja, schon mal irgendwie so, oh Gottes Willen. Hat überhaupt ein Coach von denen überhaupt noch Fingernägel?
Ja, das war das zweite Highscoring-Game, ne? Beide Spiele waren knapp an die 100. Und aber ich muss auch sagen, also ich will an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ein Riesenlob an die Adler. Einfach toll, ne? Was da so in den letzten Jahren passiert ist mit diesem Runtergehen in die dritte Liga, wo ich schon so dachte, Mann, ich habe ja als Prospect-Trainer gegen die Adler gespielt, ne? Und hat mir auch riesig Freude gemacht, obwohl dann waren sie schon noch klar besser. Wir haben beide Spiele auch klar verloren, aber ich fand es einfach cool. So, ne? Ich bin der Head Coach der zweiten Mannschaft und die Adler müssen gegen mich spielen. Und auf der anderen Seite muss ich auch klar sagen, sie haben eine tolle Arbeit geleistet unter dem damaligen Vorstand, der jetzt auch zurückgetreten ist, weil jetzt aber skandalfrei. Und die jetzt einfach wieder in der ersten Liga sind und dann ein tolles Bild abgeben. Ne? Kälte, also Gratulation an euch. Also das macht ihr toll.
Wirklich. Ja gut, ich bin nur der Positionstrainer.
Ich so viele Positionen gemacht. Ja, aber das ist für mich ja so ein tolles Beispiel dafür, warum, sag ich mal, es besser ist, einfach down zu graden aus der ersten oder zweiten Bundesliga, bewusst in die Regio zu gehen, sich wieder zu stabilisieren. Ja. Ich habe es jetzt hier in Düsseldorf gesehen, bei den Panthern, als ich noch da war. War eine doofe Entscheidung, es nicht zu machen. Das klären sie jetzt seit 5 Jahren, dass es eine blöde Entscheidung war.
Wobei die Adler natürlich eben noch den Benefit des Namens haben. Ne? Also wenn sie das hinkriegen, dann einen namhaften Trainer in ein namhaftes Team zu kriegen, dann entsteht da wieder so ein gewisser Hype. Ne? Die Adler haben halt immer noch so einen gewissen Ruf in Berlin. Es ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als für andere Mannschaften. Ne? Also wenn wir jetzt die Bears nehmen und die steigen in die Fünfte ab, das wird eine ganz andere Hausnummer für die Jungs.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also die Adler hatten ja auch selbst in der dritten Liga noch Geldgeber und Sponsor, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber sie hatten schon noch Support so, ne? Und auch ein paar Fans, die mitgekommen sind. Und das wird der Geschichte auch gerecht. Ne? Und
muss man einfach so sagen. Weil man ja auch die Leute im Background hatte, die in der Lage waren, so einen Finanzplan aufzustellen und den Sponsoren zu sagen, okay, das ist der Plan, das ist der Fahrtweg, den wollen wir einhalten. Und, wenn es dann gelingt, Sponsoren zu überzeugen, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Vereinsarbeit.
Ne? Ja, und mit Geld nicht einfach nur irgendwelche Löcher stopfen.
Ne? So wie Hardware. Gut, das mussten sie ja 2016, ne? Nachdem sie ihre ganzen Lizenzgebühren an den Verband nachzahlen mussten.
Ja, aber
war ja halt kein Geld mehr für Imports.
Ich sehe es halt auch inzwischen bei relativ vielen unterklassigen Vereinen, Regularliga abwärts, sobald haben die einen großen Sponsor, versuchen ja mit Geld ihre Probleme zu lösen, dann holen sie noch einen Army, dann holen sie da noch einen Spieler und so weiter und so fort. Aber wenn der Sponsor weg ist, ja, Berlin Rebels 99.
Ja, genau, das stimmt, da hast du recht. Aber das ist natürlich auch schwer, diese Verlockung. Der Sponsor kommt ja auch und sagt nicht, leg das Geld mal gut an. Ja, der sagt, ey, hier hast du die Kohle, mach was draus, ich will deutscher Meister werden. Das ist mir vor kurzem erst wieder passiert, dass mich einer angesprochen hat, ich bring Kohle mit, bist du dabei, wir wollen Großes erreichen. Wo ich so denke,
Köln Falcons vor ein paar Jahren, ne? Ist da nicht alles Gold, was glänzt?
Ach, ja, stimmt. Ach, stimmt. Ja, das war ja diese Goldnummer. Ja.
Da war doch irgendwas in Berlin, dass sie da im Keller so ein bisschen Blei gefunden haben, ne? Aber egal.
Krass. Echt krass. Naja, da wo Menschen handeln, ne?
Ja, ich glaube, da müssen wir irgendwann mal separat mal durcharbeiten, was da passiert ist. Ich glaube, da haben wir jetzt kaum noch eine, aber das ist ja wie in so einem schlechten Film gewesen.
Ja, aber egal, ne? Ja. Hast du recht.
Und hast du noch abschließend einen Song für uns, bevor wir uns in die Nacht verabschieden?
Ja, das ist super nett. Bin jetzt auch in so einem Alter, wo ich langsam mein Haupt auf mein Kissen legen muss.
Ja, wir wollen dich ruhen lassen, ne? Nicht bis du morgen durchhängst.
Ja, AC/DC, ne? Also begleitet mich mein Leben lang seit, ich hätte jetzt fast Gründung der Band gesagt, mit dem damaligen Sänger noch Bon Scott, wer den noch kennt. Und ich habe jetzt auch nochmal gerade drüber nachgedacht, so was nimmst du so und ich werde Hells Bells nehmen.
Wenn bei Hells Bells wird eingeloggt, haben wir drin.
Freue ich mich.
Ja, wunderbar, Volker. Also ich fand, das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Gerade auch mal, weil wir so ein bisschen auch was auch von Verbandsseite gehört haben, wie es da so weitergehen soll. Weil wir haben uns jetzt auch so darauf committed, dass wir ja nicht nur motzen wollen, wir wollen ja auch die News des Verbandes dann halt auch verbreiten, sofern wir dann welche haben. Und dann halt da auch mal sagen, wie es da vorangeht. Das ist auch mal ganz wichtig, nicht nur mal ranten, sondern eben halt auch mal zu sagen, was hat der Verband für Nöte. Vielleicht da noch eine abschließende Frage, bevor wir wirklich Schluss machen. Furt sagte mir, er sieht gar nicht das Problem in der Kommunikation mit den Vereinen, sondern mit den Coaches. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Coaches so ihr Ego so vor sich hertragen. Ne? Und das ist echt, du merkst bei dem einen oder anderen Trainer, das ist komischerweise, sind das meist die erfolgreichsten. Also ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich heute eine Frage hätte oder ein Problem oder eine Antwort brauche, dann kann ich Schuhe an Vertag anrufen, kann sagen, Coach, ich habe da eine Frage und der wird mir sofort helfen, der wird mir Unterlagen zuschicken, machen und tun. Bei anderen, die würden nicht mehr ans Telefon gehen. Und die sind in der dritten, vierten, fünften Liga und da ist hat also nichts mit der Liga zu tun, will ich damit sagen, sondern es hat damit was zu tun, wie man sozialisiert ist. Und es gibt einige, die haben ein starkes Ego und das steht ihnen manchmal selber im Weg.
Ja. Und dann hast du so Leute wie den Jörn Scholl, der jetzt bei der Elf ist als Coach. Also Der hat uns Sachen erzählt innerhalb von ein paar Sekunden. Ich bin hinterher schreiben, nicht wieder gekommen. Da könnt ihr gucken, da könnt ihr gucken, da könnt ihr gucken. Das war wie so eine Coaching-Granate, ne?
Also das ist immer eine Frage des Charakters des Einzelnen. Und ich glaube, da hat Fuad auch recht, wenn er sagt, wir haben Probleme mit ein, zwei Vereinen, die gar nicht auf uns reagieren. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das werden wir über die Monate und Jahre schaffen. Und wir haben natürlich auch Probleme mit Trainern, die eben gar nicht auftauen, ne? Die so extra drei, ne? So, und wo du denkst, so meine Fresse, ist doch gut, also wir klauen dir ja nicht die Seele oder so, ne? Und aber weißt du, am Ende des Tages, jeder hat wahrscheinlich nach meinem jetzigen Kenntnisstand nur dieses eine Leben. Das ist jetzt so mein Stand von heute.
Gegenteil ist noch nicht bewiesen.
Ja, genau. Und da muss eben jeder damit machen, was er für richtig hält. Und ich bin ein Fan davon, miteinander zu quatschen. Ich finde es zum Beispiel auch stark, andere Trainer zu stärken oder groß zu machen. Das ist so, woran ich Freude habe. Und das ist selber nicht mehr so wichtig, im Rampenlicht zu stehen und immer die Nummer eins zu sein. Dass man es wahrscheinlich ist, als im wenn ich wieder im Verein tätig werde, werde ich wahrscheinlich alters- und erfahrungsbedingt einen Headcoach-Posten ausüben, zumindest bis zu einem gewissen Level.
Der Silberrücken.
Ja, na, ist doch klar, also höchstwahrscheinlich, ne? Oder aber dann geht es ja auch darum, andere Trainer gut zu machen und Freude zu vermitteln im Trainergeschäft und nicht dieses, was ich auch schon erlebt habe in der GFL, wo du hinkommst und eigentlich hast du gar keinen Bock, da hinzufahren zum Training, weil du genau weißt, dass das nur Anschreien ist und dann rummotzen
und ja.
Ja, und der eine, ja, entschuldige.
Ich muss mich entschuldigen, eine Möglichkeit für dieses Problem mit den Trainern, da ist ja Andi Reichel quasi wieder auf der Bildfläche erschienen, da war er nie wirklich weg, hat dann nochmal die Idee gebracht, gab es ja früher schon, du wirst es ja kennen, die Coaches Association. Wie stehst du dazu?
Ja, sehr positiv. Also erstmal freue ich mich immer, wenn Andi Ideen hat, weil er einfach auch einen riesigen Erfahrungsschatz hat, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Dass Andi natürlich manchmal auch ein knurriger Hund ist, das weiß er selber. Ja, und das hält uns aber nicht davon ab, seine Ideen anzuhören. Ich habe gestern mit ihm gesprochen durch Zufall und da hat er auch gesagt, also er möchte die A-Jugend-Headcoaches zusammenbringen und einfach mal mit ihnen sprechen und mal gucken, wohin die Reise geht. Und das finde ich einfach großartig, zu sagen, ich mache das jetzt. Volker, hilfst du mir? Ja, wir werden uns befruchten, wir werden den Raum zur Verfügung stellen, wir wollen die A-Jugend-Trainer einladen, wir wollen miteinander quatschen, wir wollen sagen, wo geht denn die Reise hin, wo können wir uns denn aufbauen, und das ist einfach ein erster Schritt. Und von daher glaube ich, dass Andi wirklich der richtige Mann am richtigen Fleck ist. Und der macht ja da eine Aufbauarbeit bei den Bears.
Ach, das ist sehr gut, ja.
Ja, das hätte ich ihm jetzt so als Position. Position vor 20 Jahren, vor 10 Jahren nicht so zugetraut. Da hätte ich gesagt, ja, der Headcoach in der GFL vielleicht mal oder in der Bundesliga, in der Jugendbundesliga so, ne? Aber da arbeitet er wirklich mit jungen Sportlern, die versuchen da gerade irgendwie so Fuß zu fassen, und macht er gut. Also, ich freue mich darauf. Ich mich
daran erinnere, es muss 2015 gewesen sein, da war Doan auch mit tätig im Verband gewesen und ist auch mal auf mich zugetreten und sagte, Mensch, er hat da so eine Idee, so ein runder Tisch der Headcoaches in der Jugend. Also, ne, das, was du gerade so erzählt hast, die Headcoaches zusammenzubringen, hat er damals auch versucht, ist aber nicht zustande gekommen, weil er wenig Gegenliebe von den Coaches entgegengetreten oder entgegengeweht ist. Und ich hatte jetzt vorhin mal gesagt, naja, so eine Coaches Association finde ich persönlich prima. Aber wenn wir alle an Bord haben wollen, müssten wir darüber nachdenken, was kann der Benefit für die Coaches sein, die daran teilnehmen und den die anderen Coaches dann halt nicht haben. Und da war dann vielleicht zum Beispiel mal die Idee gewesen, den Coaches, die an dieser Association teilnehmen, irgendwie ein besseres Angebot zu Bildungsmöglichkeiten anzugeben, ne, für Football-Bildungsmöglichkeiten, verbesserte Preise oder sowas.
Ja, das stimmt. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Man macht den ersten Schritt. Wir werden dazu jetzt einladen. Wie gesagt, also Coach Andi ist ja der Initiator. Wir werden dazu einladen und am Ende des Tages muss auch nicht jeder da sein. Also es ist ja auch immer...
Wenn das ist eine Keimzelle.
Genau, ja, genau. Genau
so ist es. Ja.
Ja, da bin ich mal gespannt, was wir in Zukunft da vom Verband noch hören werden, was es da für neue Ideen gibt und vielleicht neue Maßnahmen. Also ich bin auch für solche Ideen sehr offen, gerade was so eine Coaches Association angeht,
Ja.
halt einfach auch mal wirklich so einen wieder einheitlichen Ehrenkodex zu entwickeln und vielleicht sogar auch so eine Art Rahmenplan für Jugendfootball-Ausbildung, damit ihr es dann in der Landesauswahl vielleicht einfacher habt, dann dort eine gleichgeschaltete Leistung abzufragen.
Also diesen Rahmentrainingsplan haben wir jetzt erstellt. Tatsächlich in einer kleinen Arbeitsgruppe 2021 und 2022 haben sich da verschiedene Trainer zusammengetan, haben aus dem existierenden amerikanischen Rahmentrainingsplan die Sachen transportiert in die deutschen Verhältnisse und haben da einen Rahmentrainingsplan erstellt. Der ist jetzt beim AVD vorliegend und da warten wir darauf, dass wir das Go kriegen. Dann werden wir den veröffentlichen und dann haben wir einen Rahmentrainingsplan American Football für die Jugendmannschaften.
Na, pass auf, wenn das soweit ist, dann sag uns doch mal Bescheid und dann machen wir noch mal so eine Runde. Dann könnt ihr mal
Super.
diesen Plan dann mal vorstellen.
Sehr gerne. Der Schrank mit den Ideen ist ja randvoll und die Buchstabentasche ist noch lange nicht leer, ne?
Und wir möchten uns unsere Plattform ja auch gerne zur Verfügung stellen, um so eine News zu
Klasse.
verbreiten.
Vielen Dank dafür. Schön, dass es euch gibt.
Wir haben zu danken, dass du die Zeit für uns hattest. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Haben wir wieder viel mitgenommen.
Dankeschön.
Und wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg für deinen weiteren Weg im Verband, vielleicht auch mal irgendwann wieder bei den Rebels. Und dass wir uns hier bald wiederhören.
Ja, das ist ganz lieb von euch. Also mit Sicherheit werde ich mich auch wieder im Verein tätig zeigen. Warum auch nicht? Das ist ja nichts, für was man sich schämen muss. Und der Verband ist einfach eine tolle Institution und Plattformen wie eure, Plattformen wie eure sind auch wichtig und von daher nochmal herzlichen Dank für die Einladung und euch und natürlich auch alles Gute.
Hast du noch eine letzte Weisheit für uns?
Ja, ich glaube, Erich Kästner hat sie gesagt, ne? Es gibt nichts Gutes,
Außer man tut
man tut
es.
es. So sieht's aus.
Das nehmen wir. Alles klar, das war Volker Herzberg, momentan beim Verband tätig, in der Jugendauswahl und generell dann auch im Schulprogramm für den Fünferfleck. Wahrscheinlich noch so einige andere logistische Aufgaben, ne?
Machen wir, da sind noch zwei, drei Ideen, People
Ja,
Play
aber.
Football, Leute ans Football ranzuholen und ja, no, solange die Kraft es hergibt.
Vielen Dank und wir wünschen euch was.
Die
Bis zum
Coach
nächsten Talk.
Potatoes.
Bye bye.
Ciao, ciao.